Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Ring Sports. Klickt euch rein unter www.ring-sports.at. Das ist www.ring-sports.at und holt euch noch heute die besten Sportnews im Eishockey- und Tennisbereich. Ring Sports. Feel the Sport.
Hockey O'Clock.
Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen!
Teil 3 des Lukas Brüder Spezials. Es ist der 8. Januar. Es ist der erste Teil und der geht wie immer an Phil. Phil, wir haben in deinen bisherigen beiden Teilen ein klein wenig die Anfänge beleuchtet. Wir haben vergangene Woche über die Reifezeit, deinen Reifeprozess gesprochen und widmen uns jetzt in Teil 3 so ein ganz klein wenig der Legendenbildung. Ganz am Anfang unserer Gesprächsserie haben wir uns über Legenden und was es sie ausmacht, unterhalten. Was mich aber viel mehr interessiert, gab es für dich einen Punkt, wo du gewusst hast, du wirst Linz-Lifer? Nicht nur was Lebensmittelpunkt anbelangt, sondern auch die Clubtreue.
Ja, ein bisschen ein Statement ist ja gekommen von Clubseite, als ich die Möglichkeit bekommen habe, die Kapitänsrolle zu übernehmen. Das war für mich so irgendwo ein Message, wo ich gesagt habe, wow, das ist eine Herausforderung, die möchte ich annehmen, die möchte ich gut handhaben, die möchte ich auch mit Stolz tragen, diese Verantwortung und möchte auch zu Diensten, sage ich mal, des Clubs, bei dem ich ja doch schon eine Zeit lang, sage ich mal, gespielt habe, möchte dort auch als Kapitän gut fungieren und das auch so lang wie möglich. Also da war ein bisschen einmal der erste Gedanke in die Richtung, wow, ich habe eigentlich eine Mission und ich habe eine Aufgabe zu erledigen, die weit über das hinausgeht, nur eine Mannschaft vielleicht zu führen am Eis, sondern vielmehr eine Organisation nach außen auch zu repräsentieren. Und das war ein sehr interessantes Thema für mich.
Wie hat sich das über die Jahre verändert? Jetzt ist Eishockey in Linz immer populärer geworden, vor allem um den Jahrzehntwechsel herum, vor allem wieder mit dem zweiten Meistertitel, mit der erhöhten Free-TV-Präsenz. Wie war es ganz zu Beginn deiner Linzzeit als Philipp Lukas durch die Innenstadt zu gehen und wie war das dann gegen Ende deiner Linzzeit?
Ja, für mich persönlich hat es nicht so den Unterschied gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil erst einmal, ich gehe nicht mehr so viel durch die Stadt, vielleicht jetzt, aber zu dem Zeitpunkt nach dem Meistertitel, ja. Aber ich war immer People's Person, sage ich einmal. Ich war immer, das ist mir egal, ich habe jetzt nicht überlegt, wow, da kann ich jetzt nicht rausgehen, weil wir haben gerade den Titel gewonnen. Nein, das interessiert mich nicht. Und es war auch nie so irgendwo das Gefühl vermittelt. Linz ist zwar ein Dorf, aber Linz ist eine, auf der anderen Seite eine Stadt groß genug, wo sich die Leute kennen, wo einen die Leute auch kennen. Das ist auf einer angenehmen Basis aufgebaut, aber wo sie dich auch respektieren und in Ruhe lassen. Und so soll es auch irgendwo sein. Und somit spielt es nicht viel eine Rolle, wenn dir jemand in deiner Freizeit, sag ich mal, anspricht und vielleicht auch glaubt, seine Weisheiten preisgeben zu müssen, dann passiert das erstens einmal nicht oft und zweitens einmal ist es relativ einfach, dazu Stellung zu beziehen und oder vielleicht das Ganze einmal abzuwinken mit einem lockeren Kommentar und einfach seinen Tag fortzusetzen. Also es ist hier in Linz sehr, 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 sehr angenehm. Natürlich ist es schön, hin und wieder mal erkannt zu werden. Jeder andere, der sagt, dass es nicht so ist, würde da lügen, meiner Meinung nach, weil ich habe es früher schon mal angesprochen, Anerkennung ist etwas, was sehr, sehr, oder Wertschätzung ist etwas, was sehr, sehr wertvoll ist für alle Menschen, egal was sie tun in ihrem Leben, und wir sollten uns da eigentlich privilegiert fühlen.
Du bist in Wien aufgewachsen, du bist in Linz sesshaft geworden. Du hast nie wieder für einen Wiener Verein gespielt, außerhalb Wiens innerhalb Wiens, natürlich nur für die VfL Feldkirch und die Black Wings. Rein von der Identität und der Zugehörigkeit. Bist du Wiener? Bist du Linzer? Oder bist du Wiener in Linz?
Ja, ich sehe mich eigentlich als Vollblut-Linzer mittlerweile. Ohne mir jetzt ein Blatt vor den Mund zu halten. Ich habe sehr viele Freunde und Verbundene in Wien, mit denen ich groß geworden bin, Schulkameraden, Freunde aus meiner Jugend in Kaisermühlen. Ich habe Kollegen, mit denen ich zu Eishockey spielen begonnen habe in Wien. Und meine Eltern leben auch noch in Wien, was ein Riesenbestandteil ist meiner Herkunft natürlich. Aber mein Leben spielt sich nochmal in Linz ab und mein tägliches Leben ist hier in Linz und somit und das schon seit über einem Jahrzehnt. Somit sehe ich mich als Vollblut-Linzer.
Wir haben in der letzten Episode damit aufgehört, darüber zu plaudern, wie es für dich und für die Mannschaft über diese Magic Carpet Ride in Richtung deines zweiten Karrieretitels ging. Du hast dieses Erlebnis schon mal gehabt. Titelgewinn, Offseason, gewisse Sattheit, die man schlicht und ergreifend wahrscheinlich auch nie wegbekommt. Und alle wissen, der Repeat ist mit der schwierigste im Sport. Wie hast du versucht, diese Offseason nach dem zweiten Meistertitel mit den Lehren aus dem ersten Meistertitel anzugehen?
Wow, gute Frage. Eigentlich sollte man ja schon ein bisschen smarter sein als nach dem ersten Mal, aber ich glaube, dass vieles hier einfach im Unterbewussten passiert. Ja? Man nimmt diese hohe Welle einfach mit in den Sommer und der einzige Unterschied war, dass ich damals auch nicht mehr fürs Nationalteam gespielt habe, somit war mein Sommer umso länger. Damals ist meine Tochter auf die Welt gekommen nach diesem Championship.
Double Whammy im positivsten aller Sinne.
Ja, voll. Es war eigentlich ein Championship-Baby, damals die Gracie. Und wir waren ja auch sehr happy, dass es nicht ganz zu knapp an den April gelangt ist, sondern Gracie hat sich richtig gut Zeit lassen und somit hat das alles seinen Platz gefunden, dass ich auch genug feiern habe können. Und gefeiert wurde auch, ja, exzessiv. Also es war ja auch etwas, was sehr speziell für uns war. Aber schlussendlich war es dann so, Grace ist zur Welt gekommen und das war ein neuer Highlight in meinem Leben oder im Leben von unserer jetzt dreiköpfigen Familie. Und aber nichtsdestotrotz war in meinem Hauptaugenmerk die Vorbereitung für die neue Saison. Und da habe ich natürlich das übliche, den üblichen Aufwand, sage ich mal, darin hineingesteckt, habe auch gewusst mittlerweile, auf was ich mich vorzubereiten habe, auf welche Rolle, was mir im ersten Jahr unter Rob Daum relativ neu war, aber somit glaube ich, was kann man anders machen? Ich glaube, man kann machen, was man will. Man weiß, dass das eine schwierige Situation wird, wenn man auf einmal vom Jäger zum Gejagten wird. Man wird der sein, der von jedem geschlagen werden will. Und auch Rob Daum hat das gewusst, dass vor allem die größte Challenge auch bei ihm sein wird, wie schaffe ich es, dass ich diese Mannschaft wieder auf dasselbe Compete-Level bringe, wie es im Vorjahr war. Weil sie einfach gesättigt waren und das ist nicht einfach.
War sein Zugang diesbezüglich auch eine gewisse Anzahl an Leuten auszutauschen, ein Mindestmaß an Turnover zu haben, wenn man sich es im Detail ansieht, Jan-Axel Alavara, Adrian Widemann, Justin Keller sind gegangen mit Engelhardt, Hedlund, eher ältere, vielleicht auch nicht ganz so quirlige, spritzige Spieler gekommen. Und es gab dann auch den Austausch auf der Torhüter-Position. Westland wurde in dieser Saison gegangen und es kam Dave LeNevier. Glaubst du, war das Rob Doms Vorgehen?
Ja, das kann ich schwer beurteilen, ob das sein Vorgehen war, aber natürlich, wir haben es angesprochen, die Mannschaft war in der Konstellation, wie sie dagestanden war, meines Erachtens perfekt. Auf die Rollenverteilung, auf das Anforderungsprofil, ich sage es noch einmal, auf jede Position war fast bis zur Perfektion gegeben. Und das passiert sehr, sehr selten in unserem Business. Ja. Und dementsprechend waren halt Abwanderungen, das nochmal so perfekt zu treffen, einen Wiedemann nochmal so perfekt zu treffen, wie man so getroffen hat, das ist natürlich eine schwierige Situation. Einen Justin Keller noch einmal so zu treffen, wie man da gehabt hat, in dieser Position, in dieser Konstellation, das ist nicht einfach. Und dann kommt es natürlich schon dazu, dass vielleicht die eine oder andere Performance nicht mehr dieselbe war, als es im Vorjahr war. Und schon ist man eine komplett andere Mannschaft. Und schon fängt man als Coach, sagen wir mal, zu jonglieren. Okay, probieren wir ihn in dieser Linie, probieren wir den in dieser Linie. Und schon probiert man, sagen wir mal, etwas zu finden, was eventuell uns wieder auf dieses Level bringt. Und ich habe irgendwo das Gefühl, egal was es war dieses Jahr, das ist uns einfach nicht mehr so gelungen, wie es da in dem Vorjahr war. Ob es jetzt die Abgänge waren oder ob es einfach die Performance der einzelnen Athleten auch war oder die Performance des gesamten Kollektivs war, schlussendlich war es einfach nicht mehr ganz dasselbe.
Du hast in deinen 64 Saisonspielen, die du absolviert hast, Linienpartner mit Oberkofler und Patrick Spannring gehabt, die wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Spannring wahrscheinlich das Kampfschwein par excellence und Daniel Oberkofler natürlich auch jemand, der über seine feine Technik kommt. Wie hast du versucht, als Bindeglied zwischen den beiden, da auch Mittler zwischen zwei Welten zu sein?
Ja, also mit Patrick Spannring speziell habe ich sehr gern zusammengespielt. Daniel Oberkofler weiß ich jetzt gar nicht, ob wir so viel Eiszeit miteinander verbringen haben dürfen, weil er doch auf einer Center-Position oftmals so positioniert war. Aber ich glaube, mit Daniel Oberkofler wäre mir das Spiel sehr, sehr gut gelegen. Und mit Patrick Spannring generell habe ich sehr, sehr gerne zusammengespielt. Ja. Und ich glaube, er hat auch gern mit mir zusammengespielt. Dennoch waren wir in zwei verschiedenen Phasen unserer Karrieren. Und Spani war immer in so einer, er wollte natürlich einen Aufschwung, er wollte mehr Eiszeit. Er wollte nicht mehr ständig in der vierten Linie spielen und ausgesetzt werden, wenn jetzt Crunch-Time ist oder wie auch immer. Und das verstehe ich auch. Er wollte mehr Eiszeit. Er wollte aufwandern. Er wollte aufsteigen. Er war in seinen 20ern. Und natürlich geht es da auch um Vertragsverhandlungen und so weiter. Er wollte auch mal in der dritten, er wollte auch in der zweiten Linie spielen und so weiter. Nicht jetzt, weil er nicht so gern mit mir zusammenspielen wollte. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube einfach, er wollte mehr am Eis stehen, er wollte mehr qualitativ hochwertige Eiszeit bekommen und deswegen war er immer mehr, sage ich, glaube ich, unzufrieden damit, weniger Eiszeit zu bekommen und strickt dann einfach nur auf Unterzahl mit mir und vierte Linie mit mir, sage ich einmal, Verwendung zu finden.
Die Saison 2012-2013 ist es eine besondere in die Geschichte eingegangen, weil der NHL-Lockout sehr, sehr viel hochkarätiges NHL-Talent auch nach Österreich gebracht hat. Eine der wenigen Mannschaften, die diesbezüglich fast komplett auslassen, waren die Black Wings aus Linz. Es gab Sean Mathias, der aus Florida für genau 4 Spiele dann nach Linz gekommen ist, bevor er sich dann eben verletzt hatte. Hättest du es gerne gesehen, dass mehr NHLer den Weg nach Linz gefunden hätten, auch wenn es natürlich nur ein Kurzzeitengagement geworden oder gewesen wäre?
Ich glaube, für die Fans wäre es attraktiv gewesen, hier kurzfristig jemanden zu sehen, den sie eventuell nur von Highlight Reel Videos kennen oder vom Fernsehen vielleicht kennen oder von Zeitschriften. Für uns generell war es eine Entscheidung, glaube ich, die von der Organisation oder vom Rob getroffen worden ist. Und somit war das für uns kein Gesprächsthema, sage ich mal. Schauen wir da, es ist dann gekommen. Hat 4 Spiele für uns absolviert. Ich sage es immer noch, für mich war ein großartiger Spieler. Trotzdem haben wir, glaube ich, alle 4 Spiele verloren. Also ein Spieler hin oder her, schlussendlich zeigt es auch immer mehr, dass es umso mehr ums Kollektiv geht. Und ich glaube, das war Rob Daum auch viel wichtiger, sage ich mal, aufs Kollektiv zu setzen, als hier schlussendlich auf einen oder anderen Star kurzfristig hineinzubringen und vielleicht das Ganze noch durchzuschütteln.
Nichtsdestotrotz, die wahrscheinlich wichtigste Veränderung oder gravierendste Veränderung gab es auf der Torhüterposition. Alex Westland hatte im Vorjahr noch großen Anteil daran, dass es in Richtung Titel ging. Ihm waren in der darauffolgenden Saison dann nur mehr eine Handvoll Spiele vergönnt. Warum, glaubst du, kam es zum Bruch in Anführungszeichen zwischen Westland und den Black Wings?
Ja, da gibt es jetzt verschiedene Ansichten, denke ich einmal, über das Ganze. Man kann auf der einen Seite sagen, es ist einfach ein unfair Business manchmal, weil im Vorjahr gewinnt er der Goalie die Meisterschaft und steht dann mit dir oben und ein paar Monate später wird er entlassen, weil er nicht gut genug ist. Und das ist natürlich, wenn man das so betrachtet, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Und auf der anderen Seite ist das ist Business. Natürlich hat es mir sehr leid getan, weil ich gut befreundet bin mit dem Westy, auch vom Eis weg und nach wie vor mit ihm im Kontakt bin. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, und das muss ich so sagen, ist der Rob ein sehr kritischer Coach, was die Goalies angeht. Das habe ich über meine Jahre in Erfahrung bringen können. Also der Goalie spielt eine Riesenrolle für ihn. Ich glaube, für jeden Coach und für jede erfolgreiche Mannschaft braucht es einen guten Torhüter. Das ist uns allen bewusst. Aber ich glaube, dass der Rob sehr, sehr hart ins Gericht geht mit den Torhütern und ihnen auch sehr, sehr, sehr schnell, sage ich, eine Schuld zuspricht. In dem Fall hat sie mir einen Alex getroffen und West ist dementsprechend entlassen worden. Und ja, ob ich das jetzt gerecht oder ungerecht empfinde, spielt in dem Sinn keine Rolle. Für mich war es schwer nachvollziehbar deswegen damals und das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Eine Mannschaft, die vom Look and Feel her nicht mehr mit der Meistermannschaft zu vergleichen war. Das ist auch schon in deinen Ausführungen angedeutet. Und es kam dann fast, wie es kommen musste. Man spielt sich in einer exzellenten Platzierungsrunde hinter den damals Vienna Capitals zum ersten Mal auch durchgeführt, ein Pickrecht. Was mich interessiert und bei dir als Kapitän natürlich auch die richtige Anlaufstelle ist. Wie ist diese Mannschaft, wie ist man in Linz erstmals damit umgegangen, dass sich das Playoff-Seeding-Format komplett geändert hatte, dass nicht mehr 1 gegen 8, 2 gegen 7, 3 gegen 6, 4 gegen 5 spielt, sondern eben 1, 2, 3 sich ihre Viertelfinalgegner picken? Ist die Mannschaft überhaupt mit einbezogen worden oder war das Coaches an organization only?
Kann man jetzt nicht erinnern, wie das in dem Jahr war, muss ich echt sagen. Normalerweise war es so, dass Rob Daum uns als Captains schon ins Office, sagen wir mal, gebracht hat und wir zumindest über die Lage gesprochen haben, was unsere Meinung ist. Aber das war oftmals der Fall. Also Roberts hat schon Interesse gezeigt, was ist das Feedback der Mannschaft und was ist unsere Meinung über die ganze Geschichte. Und schlussendlich ist er der letzte Entscheidungsträger. Und das hat auch uns immer so, sage ich mal, kommuniziert und das ist absolut legitim so. Und so war es, glaube ich, traue ich mich zu behaupten, auch bei diesen Playoff, bei diesen Pick-Entscheidungen. Ich wäre jetzt total überfragt, wen wir da gepickt haben in dem Jahr. Wahrscheinlich ist Bozen, oder?
Und es war der VSV.
Es war Villach, den wir gepickt haben. Okay, weil normalerweise, glaube ich, haben wir immer Bozen gepickt. Ich weiß nicht warum. Aber in dem Jahr war es halt Villach, den wir gepickt haben. Und ja, kann mich wirklich nicht komplett erinnern, ob das jetzt ein komplettes Agreement von uns allen war oder ob das der Rob entschieden hat.
Es geht im Viertelfinale gegen den VSV. Einmal mehr ist es ja, und das haben wir im Laufe unserer Gesprächsserie schon auch rausgearbeitet, nicht umsonst die meistgespielte Paarung im österreichischen Erstliga. Also okay, ob der vielen, vielen Playoff-Duelle. Dieses ging über die volle Distanz. Das war über 7 Spiele. Das letzte und entscheidende war in Linz. Und jetzt weißt du, es ist Game 7. Du weißt, hier heute entscheidet sich der Aufstieg ins Semifinale oder das Saisonende. Ich kann mich noch erinnern, vor dieser Partie ist beim Aufwärmen die Scheibe gebrochen, was dann irgendwie noch einmal zu einer halben, dreiviertel Stunde zusätzliche Unterbrechung geführt hat. Wenn du als Profi ohnehin schon versuchst, in diesen Tunnel, in the Zone zu kommen, wie man so schön sagt, und dann sowas passiert, wie sehr beeinträchtigt das auch den Prozess der Vorbereitung vor einem Spiel? Liest man da zu viel rein, weil es eh wurscht ist?
Ja, im Prinzip schon. Aber angenehm ist es nicht, Martin. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, weil du bist in einer Routine drin, du bist auch in einem Zeitablauf drinnen, den du gewohnt bist als Athlet. Und dementsprechend ist das natürlich eine sogenannte Distraction, eine Ablenkung. Ja? Aber ist es zu viel verlangt von einem Profiathleten, sage ich mal, damit zurechtzukommen? Absolut nicht. Ja? Es ist... wenn du mir jetzt im Nachhinein fragst, Phil, das war aber schon ein Schaß, gell, dass dir die Partie verloren habt, weil das Glasl gebrochen ist. Ja, das interessiert doch kein Schwein. Das interessiert niemanden, wenn du im Nachhinein sagst, ja, das Glasl ist gebrochen, deswegen haben wir die Partie verloren.
Jetzt,
weil ich habe meinen Fokus verloren. Oder was auch immer es ist.
Das Ding ist, ihr habt sie gewonnen, die Partie.
Ja, wir haben sie gewonnen. Ja? Aber das ist das, was ich meine. Im Endeffekt, das interessiert niemanden. Und so muss ein Athlet auch denken. Da bricht ein Glasl, das muss dir wurscht sein. Und du musst adaptieren und du musst deinen Fokus genauso finden, ob das 20, 25, halbe Stunde oder eine Stunde später ist. Und das ist ein Fakt. Und alles andere hört sich dann schlussendlich nur an wie eine Ausrede. Und willst du es wirklich haben? Nein. Und ich glaube, das will ich damit ein bisschen auf den Punkt bringen.
Im Halbfinale ist es gegen den KAC gegangen. Wir haben im zweiten Teil von dir schon die wunderbare Analogie bekommen mit den Detroit Pistons und den Chicago Bulls, wo Letztgenannte an Erstgenannten mehrfach scheitern mussten, um dann over the hump zu kommen. Und in dieser Halbfinalserie war das für den KAC das Detroit Pistons-Szenario mit euch? Gerade eingedenk der Tatsache der vor weniger als einem Jahr von euch gegen Klagenfurt gewonnenen Finalserie?
Also was ich mir erinnern kann, waren sie definitiv, sie haben das bisschen extra gehabt. Es war zwar Game 6, glaube ich, wo wir untergegangen sind und wir haben, ich glaube, wir hatten Potenzial in unserer Mannschaft, den KAC zu überwältigen, aber es für ein vielleicht sind es nicht ganz 10%, aber vielleicht sind es 7-8% oder wie auch immer, wir wollen es jetzt nicht auf die einzelne Zahl unterbrechen, aber ich glaube, KAC ist an das Limit gegangen und hat auch diese paar Prozent mehr Hunger gehabt, als wir es gehabt haben. Und ich weiß, das hört sich an wie ein Floskel. Aber in dieser Phase der Meisterschaft geht es nun mal um Kleinigkeiten. Und wir haben das dann einfach nicht mehr finden können, was wir im Vorjahr, sage ich einmal, in dieser Phase der Meisterschaft vollbringen haben können. Vielleicht auch, weil uns teilweise die passende Charaktere oder die passende Qualität auch gefehlt hat. Und dementsprechend war das auch verdient an den KAC.
Der KAC ist dann auch ins Finale eingezogen, dort gegen die Vienna Capitals, die sang- und klanglos mit 0-4 gegen den KAC, den Kürzeren, zogen, überhaupt sind von Wien in dieser Finalserie nur 4 Tore erzielt worden. René Swette hat die Finalserie, aber auch die Playoffs seines Lebens gespielt. Das ist immer noch ein Goal Against Average und eine Save Percentage, die außerirdisch sind. Hat sich auch in der Halbfinalserie für dich schon abgezeichnet, dass sich da jemand in einen Rausch hext?
Ganz so habe ich es eben nicht empfunden, dass der Rene, obwohl natürlich gratuliere ihm zu dieser Leistung und zu diesem Titel. Ich glaube, das war definitiv einer seiner Höhepunkte in seiner Karriere und freue mich wahnsinnig für ihn. Aber ich habe es nicht so empfunden, dass er da jetzt die Partien gerissen hat für Klagenfurt. Ich habe es eher so empfunden, dass wir da nicht es geschafft haben, unser Maximum abzurufen in dieser Zeit der Saison. Und das macht es ein bisschen bitterer, sage ich mal, in die Offseason jetzt ein Jahr später so reinzugehen und zu sagen, ja, das war nicht das, was notwendig war, um den KAC in dieser Position zu schlagen. Und wie man sieht, hätte man den KAC überwunden, hätte man eventuell, sage ich mal, eine gute Chance gehabt fürs Repeat. Aber nichtsdestotrotz, man hätte können, was sollen und so weiter. Es hat was gehört. Und mit dem Finger auf die eine Sache zu zeigen, für mich funktioniert oftmals im Leben nicht so einfach. Es ist oftmals eine Kombination von mehreren Dingen.
Man geht in die Offseason. 2 Saisonen vom Meistertitel entfernt, aber zumindest mit Trainerkontinuität. Das dritte Jahr unter Rob Daum. Viele wissen, was zu erwarten ist. Es gibt erneut viele Imports, die gehen, viele Imports, die kommen und unter anderem einer, der die Liga auch noch immer prägt, mit Mike Uzas. Kannst du dich noch an deine erste Begegnung mit ihm erinnern?
Meine erste Begegnung mit Mike Uzas kann ich so definitiv nicht klar sagen, wo die stattgefunden hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwo in der Altstadt war oder bei einem Café einmal. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen.
Nämlich Mike Uzas gebeten, auch ein wenig seine Eindrücke zu schildern. Wir springen wahrscheinlich in den Jahren schon ein wenig voraus, aber es hat sicherlich auch schon mit dem ersten Jahr zu tun. Was Mike Uzas, das war die Frage der Aufgabenstellung von seinem Kapitän, denn gehalten hat. Wir hören mal kurz rein.
Phil Lucas, where to start? I guess we could talk about, as a guy, you know, my buddies from Toronto came up and they were in town visiting and so we went out for a drink somewhere and drinking food and Phil sent me a message. I was like, oh, Phil, like, come by. Like, I got a couple of buddies in town from Toronto, like, if you want to swing by. So Phil came by and after, like, the night was over, whatever, like, my buddies were just like, that is the best human ever. And it's so true about Phil. Like, if you know him and the amount of care that he gives to everybody is just incredible. And you saw it so much from him as a captain. The intangibles that he brought to the room every day was really tough. Really tough to see anyone do it better, to be honest. He was so good at it. Not only his work ethic and all that stuff, which we've talked about in the past, but just his form of leadership and how he did everything by example. And you look at his body of work, and at the time he was like a kind of a third line guy for us, and he did literally everything he could to help guys be at their best and help us win. And that was the thing with Phil, was he would do everything for the team. And you know, that type of leadership is sometimes hard to find. And you see it on a night in and night out basis, how he brought that. And it was just amazing. Not to mention, I don't think anyone ever has blocked more shots for me in my life by far than Phil, especially on the penalty kill. He blocked a ton of pucks, and his sacrifice for guys was incredible.
Da stecken zwei Dinge drinnen, die für mich wichtig sind. Das eine, in typisch nordamerikanischem Understatement, bist du the best human ever, einerseits. Und zum Zweiten die geblockten Schüsse, die du 11-12 dir aneignen musstest. Pat Leahy hat gesagt, du musstest wollen, getroffen zu werden. Ab wann hattest du das Gefühl, dass du das so perfektioniert hattest, wie Mike Uzes das jetzt auch herausgestrichen hatte?
Also zuerst einmal müssen wir sagen, wir sollten Best Human Ever googeln und schauen mal, was rauskommt.
Phil Lucas, habe ich schon nachgeschaut.
No chance.
Alles cool.
No chance. Es gibt immer, wenn der besser ist. Aber natürlich bedanke ich mich für die Blumen. Shotblocks ist... Ja, das ist... Ich glaube, wie alles andere, wenn man etwas lang genug übt und oft genug die Möglichkeit bekommt, in die Situationen zu kommen, wo man das praktizieren kann, dann wird man gut in etwas. Ja. Die Möglichkeit habe ich bekommen. Das war eine Rolle, die ich mir sehr zu Herzen genommen habe, vor allem in Unterzahl. Es ist auch irgendwo ein Mindset, sage ich mal, der dann irgendwo sich entwickelt. Da geht jetzt einfach nichts mehr durch mich. Und das ist mein großes Ziel. Und ich glaube, überall, welche Situation auch immer, dieses Bulli verliere ich jetzt nicht oder dieser Schuss geht jetzt einfach nicht durch mich. Solche Ziele muss man sich einfach setzen, wenn man in so einer Rolle war, wie ich jetzt bekommen habe. Und um effektiv zu bleiben in seinem Spiel oder um der Mannschaft weiterhin, sage ich mal, helfen zu können, zum Erfolg, dieses Contribution-Denken, das war mir sehr, sehr wichtig. Und wenn das einfach nicht mehr der Fall war, dann war es Zeit für mich einfach entweder woanders hinzugehen oder vielleicht sogar aufzuhören, meine Karriere zu beenden. Aber ich war für diesen Schritt einfach nicht bereit. Ich war auch gefordert, sage ich einmal, wie ich es vorher angesprochen habe, in meiner Position weiterhin eine Leadership-Funktion beweisen zu können. Und ich war weiterhin, war es für mich die Herausforderung, hier einen Impact zu haben auf das Spiel, auf das Ergebnis unserer Mannschaft. Und das war die große Herausforderung für mich. Da ist nicht gegangen um Glory, da ist nicht gegangen um großartig Lob, weil den bekommt man nicht für solche Taten. Man bekommt nicht sonderlich viel Lob oder Taps, ja, von Mitspielern schon. Aber definitiv nicht medial und definitiv auch selten von den Coaches selber. Ja? Weil oftmals sind solche Dinge einfach Selbstverständlichkeiten, die einen zum Sieg bringen. Aber die waren eigentlich meine große Herausforderung, Tag um Tag das für die Jungs zu tun. Und Was könnte man sich mehr wünschen als schlussendlich eine Wertschätzung wie jetzt von einem eigenen Torhüter Mike Gousas, mit dem ich jahrelang gemeinsam spielen habe können und ähnlich wie eine Wertschätzung von Pat Leahy vorher. Ich muss ehrlich sagen, das ist für mich absolut die Sache, nicht absolut die Sache wert, sondern das ist alles und das erhofft man sich aus dem Ganzen und schlussendlich ist das, was mich auch stolz macht.
Genau, das ist die Frage. Es gibt diese Floskel, dass diese blauen Flecken, die man sich dann auch von den Shotblocks und dergleichen holt, man am Ende mit Stolz trägt. Wie viel Wahrheit misst du dieser Aussage bei? Abgesehen davon, machen wir es mal erst so. Wie weh tut sein geblockter Schuss?
Das ist abhängig. Ich glaube, ich muss jetzt meinen Freund Pat Lee hier ein bisschen unter den Bus hauen, weil der Haberer, der kann keinen Schuss blocken, ohne dass er sich einen Knochen bricht und deswegen fehlt er dann der Mannschaft. Das muss ich ihm ein bisschen vorhalten, so gut wie er war. Im Schüsse blocken, dann war es einmal der Daumen und dann war es einmal der Mittelfuß und das ist kein Vorwurf natürlich, ich mache nur Spaß über das, aber irgendwo ist ja irgendwo das Ziel, dass man nicht dann ausscheidet aus dem Spiel, nur weil man jetzt ein Opfer bringt für die Mannschaft. Und, wie weh tut es wirklich? Ja, Martin, auf das kannst du einfach in dem Moment nicht denken. Weil du weißt nie, wo trifft's dich. Wenn du dich komplett geschickt anstellst oder wenn du alles unter Kontrolle hast und in der richtigen Position bist, dann kann es sein, dass das überhaupt nicht wett wird. Weil dann trifft sie genau dort, wo du sowieso geschützt bist. Aber wie das Spiel oftmals so läuft und Broken Plays und so weiter, bist du oftmals vielleicht auch einmal außer Position und dann gilt es einfach alles darum zu setzen, dich einfach irgendwie dort noch in Position zu bringen, dass dir das schwarze Teil trifft und wo auch immer das trifft, dich das trifft, dann kann das ein bisschen mehr wehtun oder weniger wehtun. Manchmal verursacht sogar ein bisschen mehr Schaden. Aber an das solltest du in der Situation einfach nicht denken, weil sonst trifft dir das Teil einfach nicht. Und wie gesagt, es ist dann Teil dieser Rolle, Teil dieser Aufgabe. Es sollte Teil jeder Rolle sein. Das ist meine Ansicht. Es sollte auch Teil einer gesamten Spielphilosophie sein. Nicht nur von Penalty Kill oder vierte Linie Spielern. Nein, alle sollten Schüsse blocken wollen, weil das ist etwas, was definitiv zum Erfolg führt.
Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Wie sehr stimmt diese Aussage, dass man diese blauen Flecken am Ende mit Stolz trägt?
Ja, ich glaub, du triffst eh den Nagel auf den Kopf. Wenn man das schafft, dass man in dieser Form seiner Mannschaft hilft und zum Erfolg beiträgt, dann macht es jemanden stolz. Und nicht nur das, aber man bekommt da auch die Anerkennung seiner Spielerkollegen. Und das ist was, das lässt jemanden wachsen. Das bringt dir Selbstvertrauen, das bringt dir diese Anerkennung, das bringt dir diese Zugehörigkeit, über die ich immer wieder spreche. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man das dann verspürt, dass man eine Wichtigkeit, ein Bestandteil der Mannschaft ist. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ich möchte in dieser Saison über zwei Dinge sprechen. Die Playoffs haben einerseits kein Pickrecht für Linz gebracht. Man ist dann als Sechstplatzierter nach der Platzierungsrunde beziehungsweise nach der Zwischenrunde auf die vier platzierten Adler aus Neumar getroffen und ist dann über ein 4:1 ins Halbfinale gegen Salzburg eingezogen. Zu der Serie möchte ich gleich kommen. Es war nur, und auch da spannend, eine Saison, die Best-of-Five-Serien zum ersten Mal seit langer Zeit wieder nach Österreich gebracht hatte, aufgrund der erfolgreichen Olympia-Qualifikation. Dein Bruder war Teil des Olympiakaders, deine aktive Karriere im Nationalteam ja schon länger zu Ende gegangen. Inwieweit hast du verspürt, wie nahe ihm die Ereignisse bei Olympia und da jetzt die Stichwörter Säufer von Sochi tatsächlich gegangen sind?
Ja, ich glaube, gezeigt hat er es nicht. Aber wie ich meinen Bruder kenne, wie ich weiß, wie er zu dem ganzen Szenario steht und wie er überhaupt zu dem ganzen Thema steht, wie viel er aufopfert, sage ich einmal, um sein Bestes immer abrufen zu können, da kann ich mir vorstellen, dass das, oder weiß ich definitiv, dass das für ihn ein Riesenwatschen war. So eine Chance zu haben, und mein Bruder war stolzer, glaube ich, als die meisten anderen, die ich kenne, fürs eigene Land zu spielen. Aber da ist er richtig enttäuscht worden, ja. Und das hat ihn sicher geschmerzt.
Also am 28. März nach einer sehr kurzen Halbfinalserie mit nur 3:0, das Sweep gegen Salzburg vollendet war und damit das Saison aus der Black Wings besiegelt. War das verdient oder hättest du gedacht, die Serie hätte sich zumindest noch ein weiteres Spiel verdient?
Ja, das war bad hockey, sorry. Wir waren nicht auf dem Level wie Salzburg und wir haben es auch nicht gefunden. Das war sehr, sehr enttäuschend, muss ich sagen, nach dieser Saison, dass wir die auch so beendet haben und auch so wirklich, Salzburg ist da irgendwo über uns auch drüber gerollt. Wir haben uns nicht wirklich gewusst, wie wir uns wehren sollen, und es war bitteres, vor allem das letzte Spiel in Salzburg, da kann ich mich erinnern, sind wir dann eigentlich im Bus gesessen und haben alle ein bisschen die Pappen gehalten einmal, und es hat eine Zeit lang gedauert, glaube ich, bis es war ein Frust da, es war definitiv zu spüren in der Mannschaft, und ja, das war eigentlich ein unschöner Abgang für diese Saison von unserer Mannschaft. Ja.
Nicht nur von dieser Saison. Hast du am 28. März des Jahres 2014 erahnt, dass es das letzte Mal sein wird, dass Pat Leahy ein Dresdner Black Wings trägt?
Ja. Ja, das habe ich genau gewusst, weil er mein Roomie war. Und jetzt gehen wir zurück zu der Story von Chappie und Gassinski. Wir waren ja Roommates, und alle, die den Film kennen, wissen, dass Chappie nach dem Spiel gegen die Yankees seine Karriere beendet, aber seine Entscheidung erst während dem Spiel fällt. Und er schreibt auf einen Ball hinauf, "Tell him I'm through." Und das war witzig. Wir sind am Tag früher sogar nach Salzburg angereist, und Chappie hat mir im Zimmer dann einen Puck übergeben, auf dem er geschrieben hat, "Tell him I'm through." Und mir sind ein bisschen die Tränen gekommen. Und ich habe gewusst, dass das war für ihn mit seiner Karriere, dass das auch war für ihn in Linz, und ja, dass ein guter Freund mich jetzt da mal verlassen wird.
Das ist die fast logische Frage auf diese Entwicklungen. Wie viele wirklich enge Freunde, und Robert, lass mal außen vor, gibt's in dem Business, gab's für dich in deiner Karriere? Freundschaften einer Qualität mit dem, was du mit Padley hier hattest?
Ja, da gab es keine Handvoll. Ja. Da gibt es Padley ist nicht nur Pad, aber seine Frau Kelsey und das sind Menschen, die uns sehr ans Herzen gewachsen sind, die mit denen wir immer noch sehr, sehr in Kontakt sind, mit denen wir sehr viel Zeit auch vom Eishockey verbracht haben. Ich glaube, wir haben mit keinem anderen Import so viel Zeit, sage ich mal, vom Eis verbracht, so viele Sachen gemeinsam gehabt und deswegen auch für meine Frau war das natürlich ein Riesenabgang, weil wir gewusst haben, okay, nächster August kommt und wir spielen weiter und die sind halt einfach da, nicht mehr da. Also jemand, der in die Kategorie vielleicht hineinfällt, aber nicht in der Dauer dieser Zeit, ist Brett McLean, der dann vielleicht später gekommen ist, mit dem wir eine sehr enge Freundschaft geschlossen haben. Wir sind auch gut befreundet mit Franklin McDonald und seiner Familie und Rich Brunella waren tolle Personen, aber Padley ist sicher jemand, der nicht umsonst auch mein Trauzeuge wurde. Wo ich auch weiß, der ist vielleicht über einen großen Teich, aber den kann ich jederzeit anrufen und ich weiß auch, dass der immer da ist. Das ist unglaubliche Qualitäten als Mensch. Da schätze ich mich schon sehr glücklich.
Nachdem ihr beide fast gleich alt seid, eher ein paar Monate älter als du und dann so jemand seine Karriere beendet, natürlich mit auch immer wieder Verletzungen und allem drum und dran. Wie sehr vergegenwärtigt man sich dann auch, dass das eigene Karriereende nicht mehr weit ist, beziehungsweise wie sehr versucht man das dann vielleicht auch zu verdrängen?
Ja, es ist witzig, weil der Paddy hat mir gesagt, der hört auf und ich habe gesagt, what? Ehrlich? Wie alt bist du? 32, 33 spinnst du oder was? Für mich war es klar, dass wir noch spielen. Bis 35, was weiß ich, plus. Aber ich glaube, jeder hat irgendwo seine eigene Idee, wie lang dieser Weg wirklich gehen soll. Und ich war sehr überrascht, wie er mir das mitgeteilt hat. Auf der anderen Seite war es für mich zu dem Zeitpunkt nicht einmal ein Thema, ans Karriereende zu denken.
Dass es dennoch irgendwann irgendwie zum Karriereende kommen musste, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Hockey O'Clock bedankt sich bei Hockey Data für die Unterstützung. Hockey Data, better stats, better sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimedialer Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei Hockey Data alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, der ORF, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, facebook.com/hockeydata oder Instagram @hockeydata.
Es geht ins 15. Jahr für dich als Blackwing und worüber wir noch gar nicht so wirklich gesprochen haben, war oder ist eine deiner großen Passionen. Bei Eishockeyspielern ist es vom Gefühl her relativ einfach, entweder ist es Golf oder Fischen. Bei dir ist es sicherlich das Fischen. Wie kam es dazu?
Also anfangs in meiner Karriere war es so, dass ich sehr gern gegolft habe. Weil es war irgend sowas, das machen alle Eishockler. Und da geht man halt aus. Und ich golf nach wie vor gern. Es ist ja es ist ja Gaude mit den Jungs draußen im Kart oder man geht und dann trinkt man vielleicht ein, zwei Bier, dann ist er gelachter und dann versemmelt man, dann lässt man fallen. Aber ich glaube, umso älter ich geworden bin, war es für mich viel, viel wichtiger, etwas zu finden, wo ich abschalten kann, wo ich nicht ständig jemanden reden hören muss, wo ich nicht ständig selber irgendwem mit wem reden muss, sondern wo ich einfach genieße, wo ich abschalte, wo ich atmen kann, wo ich vielleicht auf etwas anderes konzentrieren kann, was mit meinem normalen Alltag gar nichts zu tun hat. Ja, oder wo ich einfach nur loslassen kann. Und ich war immer eigentlich einer, der gern fischen war. Ich war nicht sonderlich gut in dem Ganzen. Und so ist das, hat das ein bisschen umgeschlagen. Vor allem wie ich dann, ich glaube, meine letzte WM war das in der Slowakei, wo ich dann zum Camp oder wo wir nach Bratislava gefahren sind mit dem Bus. Mit Jürgen Benker bin ich dann gesessen im Bus. Sind wir nebeneinander gesessen und gesagt, und er sagt zu mir, ja, weißt du was, hey, ich fahre auf nach Schweden und ich gehe Lachs fischen nach der WM. Und er hat mich so gefragt, so, willst du mitgehen? Und ich sage, ja, lass mich kurz meine Frau anrufen. Meine Frau anrufen und gesagt, ja, ich finde, das war super für dich. Passt, boom, zack. Und schon waren wir in Schweden nach dieser doch enttäuschenden WM, wo wir abgestiegen sind, aber andere Story. Und da waren wir dann fischen und so war das da. Das war zwar nicht Fliegenfischen, aber das war Spinfischen auf Lachs. Und alle, die Lachsfischer sind, die wissen, dass das gar nicht so einfach ist, weil die Hunde einfach nicht beißen wollen. Und mir ist es doch dann nach Hardcore 4 Tage Fischen geglückt, einen Lachs zu fangen. War ein Riesenerlebnis. Aber es war eigentlich nur eine Beistory von dem Ganzen und ich bin dann eigentlich zum Fliegenfischer, sage ich mal, avanciert. Und Jürgen Benker ist so ein bisschen zu meinem Fliegenfischer-Partner geworden. Und ja, jetzt schauen wir halt, dass wir zumindest in der Off-Season so viel die Freizeit, die wir zur Verfügung haben, auch nutzen dazu, dass wir unsere Trips starten. Meist führt es uns in Salzkammer gut nach Bad Ischl, wo wir unseren guten Freund Peter Oberwimmer, der uns das zur Verfügung stellt, dass wir auch dort fischen können und dürfen. Also eine super schöne Gegend und dort kann man wirklich, sage ich einmal, abschalten, auch einmal, wie sagt man so schön, das Lebensgefühl inhalieren. Und das ist so viel wert für mich. Das kann einer wahrscheinlich, der das Fischen nicht gern hat, schwer nachvollziehen. Aber es geht für mich da viel mehr um die Auszeit und weniger um das, dass ich jetzt zum Erfolg komme, dass ich einen Fisch fange.
Wie kam es dann im Speziellen zum Fliegenfischen? Das ist ja noch einmal eine völlig andere Disziplin innerhalb des zugegebenermaßen großen Bereichs des Fischens.
Ja, es ist... Es ist wirklich tatsächlich so, alle Spinfischer draußen, kann ich nur sagen, mir haben sie immer gesagt, wenn du einmal einen mit der Fliegen fängst, dann bist du süchtig. Und dem ist auch so. Also es ist wirklich eine ganz andere Fischerei. Und es war dann auch wirklich so. Und für mich natürlich war das was Neues und in dem wollte ich dann auch relativ schnell gut werden. Dementsprechend habe ich das auch geübt und das braucht auch ein bisschen Übung und auch Geduld. Und da geht irrsinnig viel rein in dieses Fliegenfishing. Wie gesagt, ich muss ja nicht der Beste in dem sein. Für mich ist es viel, viel wichtiger, da am Wasser zu stehen und die Natur zu genießen. Man glaubt es kaum, dass ich als gebürtiger Wiener, sage ich mal, jetzt so zu einem richtigen Landmenschen geworden bin. Also frag mich eins, gib mir 24 Stunden und frag mich, was ich machen will. Und das Erste, was ich sage, okay, ist es mit der Family oder ist es ohne Family? Mit der Familie, okay, let's go, wir gehen mal wandern. Ohne die Family, let's go, wir gehen ans Wasser, nehmen die Orten mit. Also so hat sich der Lucky dann über die Jahre entwickelt und der Fliegenfischen ist definitiv zu mehr als einem Hobby geworden. Ich hoffe, dass ich es auch in der nahen Zukunft ein bisschen mehr ausüben kann, als es jetzt in der Vergangenheit möglich war.
Dieses Hobby ist natürlich auch dem einen oder anderen Mitspieler nicht verborgen geblieben. Und dein Hobby hat dann auch zu einer relativ unterhaltsamen Geschichte geführt. Ich lasse sie vortragen, das macht niemand geringerer als Mike Usas.
So I got a little story about Phil. It's kind of funny. So it was one of my last nights in Linz before flying home, and I said, Phil, like let's meet up or whatever. And I was like, yeah, I'm going fishing at 5 a.m. and I'll see if I can meet up with you later. So the day that like I was going out, like he was already fishing at 5 a.m. And so Phil went fishing all day. I'm assuming he went to a fan park. I think he went to a fan event or something also. And then I didn't hear anything from him. And then I texted him. It was like, whatever, a little bit later, like 9 or 10 o'clock. I was like, oh, Phil, where are you at? And he's like, snooze, where are you? So I told him where we were at. And I'll never forget this. There's not many places in Linz that you would have to wear a kind of dress code or anything like that. But so I told him where we were. Like half hour later, he's like, all right, whatever, I'll see you in a bit. So a half hour later, I get a text like, hey, I'm at the door. Like, I'm having a tough time getting in or whatever. And I go to the door to somehow see if I can help. And Phil is wearing full-on fisherman outfit from top to bottom. Like, I'm talking like the boots, the pants, everything. And the guy at the door is basically like Mike, like he's wearing a fisherman's outfit. Like, I don't know, like look at people are dressed up. Like he's in a fisherman's outfit. I'm like, don't worry. I'll keep him with me. We'll hide him or something. I'm like, don't you know who he is? And the bouncer's like, yes, I know exactly who he is. It's Phil Lucas. He's, you know, captain of Black Wings and this and that. He's like, but look what he's wearing. I said, it's fine. It's Phil. Like, it's fine. So anyway, that was just, I mean, like he wanted to make sure that he came and saw me off before I left. But it was so funny to see him show up full fisherman's outfit. And yeah, it was a good time.
Durfte mir im Vorhinein die ganzen Geschichten einmal anhören. Diese Geschichte wird zufälligerweise mit meiner Frau gemeinsam angehört und wir sind irgendwie aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Was zum Teufel hast du gedacht, in voller Fischermontur in einen Club reinzumarschieren?
Ja, ich war immer gut ich war schon gut, überraschenderweise, für so eine Story. Meistens hat es ein gutes Warm-up gebracht. Das Warm-up hat ausgeschaut mit 6 große Bier. Aber es war Post-Season. Es war die erste Woche nach der Saison. Und ich weiß nicht, wir waren fischen oben im Mühlviertel mit dem Marc, mit dem Banks. Und dann habe ich total vergessen, habe ich noch einen Fanstammtisch. Und dann habe ich komplett verschwitzt. Oben im Mühlviertel hat es eigentlich noch geschneit. Und dann fahren wir runter, ja, beim Auffahren haben wir eigentlich da die Paletten Bier noch gehabt und dann, so wie es eigentlich sein soll, haben wir uns einen schönen Tag gemacht, eben mit ein paar Mühlviertler oben und es war schön. Und dann bin ich eben draufgekommen, war ja ein Fanstammtisch auch noch. Ja, passt, dann muss ich auch noch einkehren. Okay, passt, dann haben Banks, glaube ich, hat mich dort rausgehauen und dann haben wir dort noch ein bisschen gequatscht und dann schreibt mir auf einmal der Mike. Und der Mike war, es war ja eigentlich nach der Saison und ich weiß, dass er dann eigentlich am nächsten Tag heimfliegen wollte oder zwei Tage später heimfliegen wollte. Und es war eigentlich meine letzte Chance irgendwo, dass ich ihn sehe. Und ich wollte mich noch verabschieden. Und das war irgendwie so auch ausgemacht, ja, dass wir an dem Abend vielleicht noch ein Bier trinken. Ja, das Time-Management von meiner Seite war nicht das Beste. Und er hat mir halt dann geschrieben und dann war ich bei den Fans auch gerade und Ich glaube, was war es? Stammtisch Overtime, glaube ich, war es, wo ich halt dann am Ende vom Jahr dann auch noch meinen Senf dazugegeben habe, wie nicht alles und so weiter. Und dann habe ich einen Fan noch gebeten, okay, passt, aber jetzt in meinem tollen Outfit möchte ich zum Mike auch noch Hallo sagen. Und der hat mich dann wirklich mitgenommen und beim A1 rausgehauen und auf einmal stehe ich vor dem Eingang und der Bouncer, also der Titelsteher, lässt mich nicht rein. Und dann habe ich den Mike angerufen und schlussendlich war es so, dass ich mit meinem nicht passenden Outfit und einem wohlgedienten Dampf dann doch reingekommen bin ins A1. Mike und ich haben uns dann wirklich nicht viel gesehen, weil ich habe viel die Runde gemacht und weiß nicht, ob das so positiv war. Auf wie viele Selfies ich dann oben war, weiß ich nicht ganz genau, aber das war mir relativ wurscht zu dem Zeitpunkt. Ich habe einen abgetanzt und ich habe einen lustigen Abend gehabt und habe mich noch von Mike verabschieden können. Und das war ja echt der Grund, warum ich dort hingegangen bin.
Nachsatz von Mike Usos, and he was stinky too. War das auf das Outfit bezogen oder vielleicht dann doch auf die Ausdünstungen?
Okay, jetzt frage ich dich, du stehst um 5 in der Früh auf, dann trinkst du ein paar Bier, dann stehst du den ganzen Tag am Wasser. Wie soll denn das anders gehen? Also ich war sicher alles andere als gepflegt und ready to go für Saturday Night. Das hat natürlich beim Mike ganz anders ausgeschaut, deswegen war da definitiv ein Kontrast.
Ich möchte die folgenden 3 Saisonen ein klein wenig subsumieren. Die Ära Rob Daum wird ohne Wenn und Aber als die erfolgreichste der Linzer Eishockey-Geschichte eingehen. Auch durch diese Ära und die paar Siege als VSV-Coach ist er der erfolgreichste Trainer, der Trainer mit auch den meisten Siegen geworden. Natürlich muss er da was richtig gemacht haben, aber mit Fortdauer der Zeit war immer wieder auch aus Linz zu hören, dass sich da langsam was abzunutzen beginnt. Wo war oder gab es für dich einen Punkt, wo du gedacht hast, das habe ich schon mal gehört, das kenne ich doch schon, schon wieder?
Ja, natürlich ist das so. Vor allem, ich glaube, wenn es jemand beurteilen kann, dann ich, ohne jetzt irgendwie arrogant zu klingen, aber ich sehe mich schon irgendwie so als ein Prime Soldier von Rob Daum. Ich habe wirklich alles, was er wollte, mir sehr zu Herzen genommen und habe das versucht in Perfektion immer, sage ich mal, umzusetzen, weil ich auch gewusst habe, dass das meine einzige Möglichkeit ist, hier als Beispiel voranzugehen und weil das ein Weg war, für unsere Mannschaft erfolgreich sein zu können. Ja. Abgesehen davon habe ich großen Respekt vor dem Know-how von Rob Daum. Ja, er hat sehr viel fürs Linzer Eishockey getan. 6 Jahre in einem Club zu verbringen, ist alles andere als die Norm. Und er sollte sich sehr stolz, sage ich einmal, fühlen, dieses vollbracht zu haben für das Linzer Eishockey, für die Black Wings Linz. Vor allem im Anbetracht auch dessen, wenn man sieht, was danach auch alles passiert ist.
Nach dem Meistertitel gab es 4 Jahre in Serie mit jeweils einer Halbfinalteilnahme. Es war dann irgendwann so, dass man gesagt hat, in Linz können sie eigentlich die Halbfinaltickets schon anfangen zu drucken, noch vor der Saison. In welchem dieser 4 Jahre hattest du das Gefühl, am nächsten, an einem Finaleinzug dran zu bleiben? Und was hat jeweils gefehlt?
Ich habe das Gefühl gehabt, die waren irgendwie alle gleich. Vom Level of Play, wenn wir jetzt sagen, wir waren eine Semifinaltruppen. Und man hat auch irgendwie gespürt von der Organisation selber, dass das zufriedenstellend ist. Ja. Natürlich für Spieler selber wurde es nicht zufriedenstellend, wenn man arbeitet nicht 8 Monate oder 8,5 Monate, dass man am Ende sagt, ja, das Semifinale war schon super. Aber man hat irgendwie verspürt, auch von der Organisation selber, dass das ausreichend war. Und sowas, ob man es glaubt oder nicht, aber sowas widerspiegelt sich einfach auch dann in der Mannschaft, überhaupt in der ganzen Handhabung, weil ich bin schon einer, der an das glaubt. Das, was wir denken, das sprechen wir, und das, was wir sprechen, das passiert dann auch irgendwann einmal, ja. Wenn wir ständig kommunizieren, dass das Wichtigste ist das Halbfinale, ja, dann wird das Wichtigste das Halbfinale sein und nie der Titel sein. Das ist, glaube ich, über die Jahre dann so passiert. Natürlich aus einem gewissen Grund, weil es einfach für die Wirtschaftlichkeit des Clubs sehr, sehr wichtig war, grundsätzlich die Semifinale, sage ich mal, zu erreichen, um weitere Sponsorverträge zu unterzeichnen und oder zu gewinnen. Aber nur um das soll es eigentlich nicht gehen. Natürlich ist das sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, die Zielsetzung selber könnte da eventuell ein bisschen stagniert sein.
Diese 4 Semifinalteams, möchte ich nochmal darauf zurückkommen. Wenn du im Semifinale bist, und du hast zwar gesagt, wir waren eine Semifinaltruppe, es fehlt ja trotzdem nicht viel. Das sind dann einerseits die aufgeschworenen Kleinigkeiten, das ist wahrscheinlich tweak here and there. Wenn du eine Zeitmaschine hättest und dir eines dieser Jahre aussuchen könntest, um eine Personalie, ein Ereignis zu ändern, was würdest du tun? Welches Jahr würdest du wählen? Wo würdest du sagen, genau hier hat uns ein Spitzer gefehlt oder hier hat uns der Rechtsschütze auf der Verteidigerposition gefehlt, hier hat uns...
Das ist eine schwierige Frage, Martin.
Erklär dir warum. Es hat dann ganz gemäß so gewirkt, als ob man mit den Tweaks, mit den Veränderungen immer ein Jahr zu spät dran war. 2013, 14 holt man den Scorer mit Kosek, den man vielleicht das Jahr vorher schon vertragen hätte. 2014, 15 kommt Fabio Hofer, der Speedster, den man vielleicht schon bei einer in Anführungszeichen alternden Truppe das Jahr davor schon hätte brauchen können. Und so ist immer wieder, das ist die Außenwahrnehmung, versucht worden, am Pflaster zu spät auf die Wunde zu kleben, die es schon lange oder zu lange gab.
Ja, das ist ein interessanter Ansatz von dir, Martin. Generell denke ich, dass... Ich habe es vorher, glaube ich, früher mal angesprochen, dass für mich sehr schwierig ist, mit dem Finger auf eine einzelne Sache zu zeigen als Ursache für das Problem eines Scheiterns oder eines Nichterreichens eines Ziels. Ich glaube, eins habe ich angesprochen. Ich glaube, das erste Problem war in der Zielsetzung der Organisation. Und das zweite Problem hast du, glaube ich, jetzt gerade angesprochen, was ich besser nicht erwerten könnte, aber...
Das ist eine These, das ist keine...
Ja, aber du hast mir eigentlich die Gedanken gelesen, das wollte ich damit sagen. Ich wollte nicht sagen, dass du das so ausgesprochen hast, aber meine Meinung ist es, dass Linz einfach nicht gefunden hat, eine Identität und eine Vereinsphilosophie zu erstellen. Nach der sie arbeiten. Und was du richtig gesagt hast, ist, dass immer danach gesucht wird, sage ich einmal, ein Pflaster über die Wunde zu picken, anstatt, sage ich einmal, einen 3- bis 5-Jahres-Plan, sage ich mal, zu erstellen und nach dem auch langfristig versuchen, diesen zu erreichen. Und es gab immer nur diesen Einjahresplan, und der galt, das Halbfinale zu erreichen, um die Sponsoren alle halten zu können. Und das ist für mich ein langfristiges Ziel. Und deswegen, glaube ich, hat auch die Entwicklung in Linz seine Stagnation gefunden.
die Saison 2016-2017 war die sechste und gleichzeitig letzte Saison von Rob Daum. Für euch beide letztlich eine extreme Seuchensaison. Wie bleibt dir oder ist dir diese Saison in Erinnerung geblieben?
Ich weiß nicht, ob es eine Seuchensaison war, aber...
Zumindest eine Seuchen-zweite Saisonhälfte.
Ja, es war definitiv keine einfache Saison. Haben wir es in die Playoffs geschafft, haben wir es nicht geschafft. Bob und ich, glaube ich, sind frühzeitig ausgeschieden aus dieser Saison. Ich mit einer Knöchelverletzung / Operation und Bob mit einer Gehirnerschütterung. Und das war natürlich bitter. Ja. Das war ein frühzeitiges Aus dieser Saison. Und auch nicht dabei sein zu können. Wir haben es, glaube ich, vorher schon mal angesprochen. Dabei sein zu können ist, glaube ich, immer irgendwo das Wichtigste. Auf der einen Seite, wenn man erfolgreich ist, ist es irgendwo ein Hochgefühl und man hat seinen Beitrag leisten können. Auf der anderen Seite, wenn man untergeht und nicht erfolgreich ist, der Mannschaft einfach beistehen zu können. Und es hat ja einen wirklich Leid dann, ja, seine Kollegen da unten dann auch zu sehen und dem, ja, dass sie einfach nicht dementsprechend dann performen können. Ja.
Muss ich korrigieren, es ging zwar in die Playoffs, aber, und das ist der springende Punkt, zum ersten Mal seit 2000, 2001 gab es eine Playoff-Saison ohne Beteiligung zumindest eines Lukas-Bruders. Wenn du das so sagst, was bedeutet das für dich?
Ja, ich kann mich nur wiederholen, dass natürlich ist das, man will da dabei sein, ja. Das oben zuzusehen und dann oben auch zu sehen, man, das klappt nicht. Ich glaube, es war gegen Bozen, oder? Und es war extrem bitter. Ich war in Bozen, ich bin auswärts auch mitgefahren, bin frühzeitig auch abgemeldet worden, weil ich eine Knöchel-OP gehabt habe. Somit war ich einfach nicht mehr fähig zu spielen und habe versucht, irgendwo auch bei der Mannschaft dabei zu sein und habe somit auch die Auswärtsspiele alle gesehen. Aber es war bitter, weil man hat irgendwo auch dann schon langsam gemerkt oder verspürt, dass da Diskrepanzen zwischen Rob Daum und auch der Mannschaft waren. Und das hat natürlich der Performance überhaupt nicht geholfen. Ja.
Was für Diskrepanzen?
Ja, es war so, ich glaube, die Mannschaft war vielleicht eine andere Ansicht als Rob. Es war, was zu tun wäre, um gegen Bozen erfolgreich sein zu können. So hat man zumindest das Gefühl gehabt und so hat man es verspürt und dementsprechend hat sich ein gewisser Frust auch aufgebaut. Und das war umso unschöner, sage ich mal, zum Ende dieser Saison. Ja.
Es ist die einzige Spielzeit geblieben, in der es unter Rob Daum ein Viertelfinal ausgab. Wenn du diese zweifellos erfolgreiche Ära trotzdem auch vielleicht ein wenig persönlich einordnen müsstest, was bleibt von der Ära Rob Daum in Linz, außer dem einen Kübel in der Vitrine?
Ja, der Kübel ist schon sehr, sehr viel. Das muss man schon sagen. Und da sollte der Rob sehr, sehr, sehr nicht glücklich, aber sehr, 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 sehr stolz nehmen. Das gilt es zuerst einmal wieder zu erreichen und das ist a big one, sage ich mal. Ja. aus den anderen, aus den restlichen 5 Jahren, muss man sagen, kontinuierlich die Halbfinals zu erreichen, soll jetzt für den Club oder die Mannschaft nicht die absolute Genugtuung sein, aber das muss man auch zuerst einmal erreichen. Im Semifinale zu sein, um sich eine Chance zu geben, immer wieder im Finale zu stehen, das ist ein riesen Achievement, finde ich. Ja. Auf Coaches-Seite. Natürlich in seinem letzten Jahr hier nur ins Viertelfinale zu kommen, war natürlich seiner Tätigkeit in Linz nicht würdig. Ich glaube, Rob Daum hat sehr, sehr viel getan für das Linzer Eishockey, für die Organisation selbst. Er hat irrsinnig viel Struktur und Know-how, sage ich einmal, in die Organisation gebracht. Angemessen dessen wäre es eigentlich sinnvoll gewesen, sage ich mal, daran anzuhalten und daran anzuknüpfen und eine eigene Identität, eine Vereinsidentität daraus zu schaffen, die vielleicht am einen oder anderen Ende ein bisschen zu tweaken. Dem war nicht so, sondern es kam der nächste Trainer, der sich selbst auch wieder verwirklichen konnte und der Verein selber stand wieder da ohne eigene Identität und ich glaube, da ist das Riesenproblem.
Über diese Identität, über die Black Wings der Neuzeit, über die letzte Profisaison des Phil Lukas werden wir reden nach einer ganz kurzen Pause.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird unterstützt von Ring Sports. Ring-Sports.at berichtet für euch ausführlich über die Eishockey- und Tenniswelt. Unter www.ring-sports.at erhält ihr beim Eishockey alle Informationen zur Bet at Home Eishockey League und euren Lieblingsteams. Egal ob Spielberichte, Interviews, Hintergrundinformationen oder Transfernews, Ring Sports liefert exklusive Berichte. Mit der umfangreichen Tennisberichterstattung widmet sich Ring Sports außerdem einer der populärsten Sportarten in Österreich. Im Fokus steht naturgemäß Österreichs Nummer 1 Dominic Thiem, aber auch die Topspieler um Novak Djokovic und Rafael Nadal. Klickt euch rein unter www.ring-sports.at und holt euch noch heute die besten Sportnews im Eishockey und Tennis direkt aufs Handy. Mit dem speziellen Ringsport-Service habt ihr die Möglichkeit, jeden Bericht sofort als Push-Benachrichtigung oder per WhatsApp direkt aufs Handy zu bekommen. Werde auch du ein Teil der besten Sport-Community. Ringsports. Feel the Sport.
Zurück bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, zurück beim letzten Teil der großen Karriere-Nachbetrachtung von und mit Phil Lukas. Wir befinden uns am Ende der Ära Rob Daum in Linz. Und es gibt viele Expertinnen und Experten, die sagen würden, ein nicht unähnlicher Trainer zu Rob Daum ist ihm nachgefolgt. Ebenfalls Career AHLer, more or less. Ebenfalls ein unbeschriebenes Blatt in Europa. Ebenfalls ein durchaus vielleicht nicht immer positiv getriebener mit Troy Ward. Kannst du dich an deine erste Begegnung mit ihm erinnern?
Ja, natürlich kann ich mir an meine erste Begegnung mit Troy Ward erinnern. Troy Ward ist ja verpflichtet worden und Troy Ward war ja in dem Sinne, sage ich mal, ein absoluter Professional und der war ja dann relativ schnell einmal gleich in Linz, hat um Gespräche mit den Spielern zu führen. Und da war meine erste Begegnung mit ihm.
Um was ging es in diesem Gespräch?
Ja, er hat sich natürlich im Vorhinein informiert über Spieler. Er hat auch viel Video geschaut. Im Vorhinein hat sich eine Meinung gebildet von den Videoclips über die einzelnen Spieler, unter anderem auch über mich. Und dementsprechend gab es ein Gespräch zwischen ihm und mir und wo er mich auch in der Zukunft, sage ich mal, in welcher Rolle er mich auch einsetzen will. Und Ja, in die Richtung ging das Gespräch.
Du hast 5 Jahre unter Rob Daum oder 6 Jahre unter Rob Daum in einer völlig anderen Rolle verbracht, wie das die komplette Zeit davor in Linz der Fall war. Wo sollte es für dich hingehen? Wo sollte es für Troy Ward hingehen? Und wo hat man sich schließlich und endlich getroffen?
Naja, Troy war, hat eigentlich bei dem ersten Gespräch einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er hat viele Dinge richtig gesprochen, richtig gesagt und hat auch mir irgendwo prophezeit, dass er weiß, in welcher Rolle ich jetzt war und dass er weiß, dass ich auch mehr imstande bin zu leisten und dass er mich dort auch einsetzen will. Und dass er auch will, dass ich wieder in Positionen bin, wo ich Tore schießen werde. Und ja, das war alles für mich nach so langer Zeit eigentlich in einer Rolle, wo ich mehr für ein, versteht es mir nicht falsch, aber mehr für ein destruktives Spiel, sage ich mal, zuständig war, dass er mir jetzt wieder einsetzen wollte für ein konstruktives Spiel, hat auch von Powerplay-Zeiten gesprochen und habe gesagt, okay, wow, das hört sich alles sehr, sehr interessant an. Und ja, und so ist das Gespräch eigentlich sehr, sehr gut verlaufen. Er wollte vor allem mir ein gutes Gefühl vermitteln, dass ich da mit einem guten Gefühl rausgehe. Und das hat er auf jeden Fall geschafft.
Es sind dann in diesem Jahr bei 59 Ligaspielen dann doch nur 3 Tore geworden. Lag's daran, dass dem Versprechen nicht ganz Folge geleistet worden ist, an der individuellen Klasse deinerseits oder an völlig anderen Gründen, dass es nur 3 Tore geworden sind?
Ja, du kennst mich, Martin, man muss immer mit dem Bild im Spiegel anfangen und das tue ich auch, nur was ich schon sagen muss, von diesen ganzen Versprechen oder von diesem ganzen Vorgespräch von Troy Ward's Seite ist relativ wenig eingehalten worden und deswegen war das alles relativ viel Bullshit und den Flug hätte man sich eigentlich ersparen können, wenn ich das so ernst sagen darf. Und somit war schon für mich eigentlich relativ früh am Anfang der Saison da ein Bild von einem Coach, von einem Menschen, der einfach nicht aufrichtig mit mir gesprochen hat. Und das war in meiner Entwicklungsphase. Ich bin ja da keine 21 mehr zu dem Zeitpunkt, sondern bin ja gestandener Mann, Vater von 2 Kindern. Und mit den Sachen brauchst du mir eigentlich nicht mehr kommen. Sag mal aufrichtig die Sachen ins Gesicht. Und das hat mir überhaupt nicht geschmeckt, muss ich sagen.
Karriereende ist ein großes Thema, dem man wahrscheinlich 10 Podcasts widmen könnte und müsste. War das bei dir, das darüber nachdenken und dann auch zu einer Entscheidung kommen, ein Prozess? Oder bist du eines Tages aufgewacht und hast gedacht, that's it?
Das kann jetzt eine lange Antwort werden, Martin.
Ja, damit.
Okay, noch habe ich es ja nicht angesprochen, aber diese ganze Phase, vor allem seitdem Rob Daum gekommen ist, meine Rollensituation sich total verändert hat, war dann schlussendlich doch eine Belastung, wo ich Jahr um Jahr relativ viel habe schlucken müssen. Und das hat sich natürlich, was heißt natürlich, das ist, ich bin erst dann Jahre später drauf gekommen, dass das auf meine Psyche, sage ich mal, sich sehr, sehr schwer, sage ich mal, geschlagen hat. Bis zu einem gewissen Punkt, wo ich dann einfach meine eigenen Anforderungen einfach nicht mehr erfüllen habe können und die waren einfach von Grund auf immer sehr, sehr hoch. Ich habe einen sehr hohen Anspruch auf mich selber gehabt. Es war dann auch schlussendlich sehr schwer, sage ich mal, das immer wieder zu erfüllen. Dementsprechend war sehr oft eine Unzufriedenheit mit mir selber auch da. Und das ist nicht unbedingt eine gute Basis, sage ich mal, wenn man für einen gesunden Menschen, sage ich mal, oder für eine gesunde Psyche eines Menschen. Und das hat einfach, sage ich mal, das hat einfach dann seinen. Das hat sich dann bemerkbar gemacht. Das hat sich zum ersten Mal bemerkbar gemacht in den Jahren von Rob Dahm, wo ich nicht mehr glücklich war, dass ich in die Eishalle habe gehen können, wo ich teilweise vergessen habe, dass ich Hobby zum Beruf gemacht habe und wo ich sehr, sehr traurig war, zu beobachten, was aus mir dann wirklich geworden ist. Dass ich nicht mehr der Spieler war, der ich früher einmal war und der nicht mehr imstande war, das zu leisten. Ich meine, es war dann wirklich so, ich habe das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich ein sehr destruktiver Spieler geworden bin, dass ich oftmals nicht einmal mehr die Scheiben von Blaue zu Blaue führen habe können, weil ich einfach null Selbstvertrauen mehr gehabt habe. Kaum hat man einen Fehler gemacht, ist man sofort vom Eis genommen worden. Kaum hat man ein Pulli verloren im eigenen Drittel. Ja, war es das für die? Und das ist natürlich etwas, sowas prägt einen Menschen, sowas prägt einen Spieler. Und das hat einfach Spuren hinterlassen in mir. Und ich hab das sehr, sehr lang wegstecken können. Ich glaube, ich bin ein sehr widerstandsfähiger Mensch. Ich kann sehr, sehr viel schlucken. Und ich nehme auch sehr viel hin, ohne etwas, ohne jede Gegenwirkung, bis dann halt gar nicht mehr geht. Und dann war es halt so wirklich das erste Mal, dass es mir aufbladelt hat. Und ich wirklich das erste Mal da war und fast nicht mehr in die Halle habe gehen können. Fast vortäuschen wollte, dass ich krank bin, weil ich einfach die Lust auch ein bisschen verloren habe, weil das, was zurückgekommen ist, einfach nicht mehr genug war. Und das war eine sehr schwierige Zeit, nicht nur für mich, sondern für meine Familie auch. Meine Frau hat genau gewusst, wie viel ich da reinstecke und wie unglücklich ich damit bin, wie viel ich trotzdem hineinstecke und wie unglücklich mich dann das Ganze macht. Und da war der erste Gedanke, ans Aufhören.
Gab es einen Moment, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat? Oder war es die Summe an den vielen kleinen, vielleicht auch nicht immer gleich direkt bewussten Demütigungen?
Es war kein einziger Moment. Ich glaube, ich bin mitschuldig an der ganzen Sache. Ich bin mitschuldig in dem Sinn, weil ich einfach nie, sage ich mal, meinen Standpunkt verteidigt habe und nie auch gesagt habe, na, so ist es nicht. Und ich bin auch mitschuldig dabei, weil ich hätte Optionen gehabt, dass ich mich andersweitig, sage ich mal, orientiere. Die habe ich nicht erfasst, somit schiebe ich nicht die Schuld auf jemand anderen. Aber es hat keinen einzigen Moment gegeben, sondern schlussendlich über die Dauer dieser Jahre habe ich, und ich hoffe, man versteht mich da jetzt nicht falsch, aber ich hab immer wieder Ja gesagt zu allem und nicht besonders viel auf mich selber geschaut. Und schlussendlich war ich dann irgendwann einmal leer und das habe ich gespürt. Und ich kann mich erinnern, ich bin im letzten Jahr Rob Dahm. Es war irgendein Spiel, wo ich eingelaufen bin. Und ich habe eigentlich, es war in Laibach, glaube ich, ich habe Tränen in den Augen gehabt beim Warm-up und habe eigentlich keinen Bock gehabt zum Spielen. Und es hat sich über Wochen irgendwie so gezogen. Und mein guter Freund Brad McLean ist dann zu mir gekommen nach dem Spiel und hat gesagt, hey, Kerpi, was ist los mit dir? Und ich habe dann eigentlich, weil er ein guter Freund war von mir, weil sonst hat niemand davon gewusst, außer mein Bruder, dass zum ersten Mal da, und Jürgen Benker hat davon gewusst, dass da jetzt einmal eine Feier unterm Dach ist. Ja? Aber in dieser Saison ist ja meine Saison beendet worden. Und somit habe ich gesagt, okay, passt, neue Saison wird anfangen. Ich muss ehrlich so sagen, es war für mich unbedingt notwendig, Hilfe zu bekommen. Ich habe damals mit jemandem gesprochen, der was versteht von seinem Fach, und habe auch psychologische Hilfe, sage ich mal, in Anspruch genommen, weil es ganz wichtig war für mich, nicht nur für mich persönlich, aber vor allem für meine Familie, dass ich lerne, mit dieser Situation umzugehen und dass ich lerne, auf mich selbst ein bisschen Acht zu geben. Und so habe ich zum ersten Mal, bin ich dann wieder mal ins Lot gekommen. Ja.
Jetzt hast du den Kreis deiner Vertrauten und den Kreis des Vertrauens relativ klein. Wir haben auch schon über die Handvoll an wirklich engen Freunden im Business gesprochen. Als der Entschluss final war, die Karriere zu beenden, als es absehbar war, wer waren die ersten Leute, die du darüber in Kenntnis gesetzt hast?
Meine Frau und mein Bruder. Es war ja nun mal so, dass eine neue Saison begonnen hat und ich wirklich extrem hart gearbeitet habe in der Offseason, und dann waren ja doch, sagen wir mal, gewisse, ich sage nicht Versprechungen, aber es war aufgrund des Meetings, das ich gehabt habe mit Troy Ward im Sommer, habe ich mir doch relativ viel Hoffnung gemacht, das kann ein gutes Jahr werden, und so weiter, und ich war perfekt vorbereitet, ich war wieder fit mit meinem Knöchel und ich war körperlich in wahrscheinlich einer meiner besten Verfassungen. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert, und schlussendlich war ich dann im November wieder am selben Standpunkt angelangt, wo ich wieder im selben Keller drinnen war. Und da, es war nicht einmal sportlich so das Problem, es war mehr das, jetzt ist genug. Ich werde wieder rausgenommen wegen jedem einzelnen Fehler. Ich werde wieder gecuttet wegen jedem kleinen Schatz. Und ich werde wieder, sage ich mal, angelogen von oben bis unten und stecke dort alles ein. Alles, was ich hineinstecke, matcht einfach nicht den Output. Und es hat mich extrem unglücklich wieder gemacht. Und ich war wieder am selben Punkt angelangt. Und es war November. Und ich bin eines Tages heimgekommen und es war wieder dasselbe. Ich bin heimgekommen und ich habe angefangen zum Blären. Und meine Frau ist hergekommen und ich habe gesagt, ich höre auf. Ich höre auf zum Eishockey spielen. Und ich hab Schiss davor, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr wegen mir selber und ich kann nicht mehr wegen euch. Weil ich kann euch das nicht mehr antun, weil ich bin stinksauer den ganzen Tag. Und am nächsten Tag bin ich in die Halle gegangen und es war ähnlich wie in Laibach damals, wie ein Jahr davor. Ich bin in die Halle gekommen, fast mit Tränen in die Augen. Und mein Bruder ist hergekommen, was ganz, ganz selten der Fall ist, weil wir sind beide auf einem Schema, was wir machen jeden Tag. Mein Bruder ist in meine Ecken gekommen in der Kabine und hat sich hergesetzt neben mir und gesagt, hey, was ist los? Sag ich, Bobby, es war's. Ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und ich habe sehr viel gegeben und ich hoffe, ich habe so viel geben können, wie ich glaube. Aber schlussendlich hat es ein Opfer gebracht und das war ich selber. Und das Opfer, das wollte ich einfach nicht mehr weiterbringen. Und es war nicht gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Und das, es war nicht das, dass das nicht die Sache wert war für meine Familie. Ich war wirklich in a sehr, sehr dark place, sagen wir mal so. Und ich habe wieder Hilfe beanspruchen müssen, um ins Lot zu kommen. Was auf der anderen Seite sehr spannend war, aber das ist ein ganz anderes Kapitel, weil natürlich hat es mir verholfen, sage ich mal, mich selber besser kennenzulernen und mich jetzt den Menschen zu machen, der ich jetzt selber bin. Und ich bin auch stolz, sage ich mal, dass ich diesen Weg genommen habe, aber auf der anderen Seite habe ich mich sehr, sehr lang selber gequält. Und das ist nichts Gutes für niemanden. Und deswegen war der Entschluss für mich fest. Es war November. Ich habe das meiner Frau mitgeteilt, ich habe das im Bob mitgeteilt und schlussendlich war es auch so, dass das nicht einfach war für mich, aber ich habe das auch dem Club mitgeteilt, dass das mein letztes Jahr ist und dass ich meine Karriere beenden werde nach dem Jahr. Und das war wichtig für mich.
Ich kann mich noch gut erinnern, wie diese Playoffs sich entfaltet hatten, dass Linz letztlich relativ einfach, trotz einiger knapper Ergebnisse, die Hürde Zagreb im Viertelfinale genommen hat und dass es dann zu einem Klassiker der Playoff-Duelle mit Salzburg gekommen ist, wo man aus Berichterstatter-Sicht selten das Gefühl hatte, dass Linz diese Serie gewinnen könnte. Dass sie sie lange gestalten könnten, ja, aber gewinnen, nein. Wie ist es dir mit der Dynamik dieser Serie gegangen?
Puh, die Dynamik. Ich glaube, was nach vorne hingeht, wollten wir gern mit Salzburg spielen. Aber Salzburg hat doch einen Weg gefunden, sagen wir mal, beide Wege zu spielen. Und dann war es ein Problem. Ich glaube, wenn es ein Special Teams Game gewesen wäre, dann hätten wir eine Chance gehabt. 5 gegen 5 war es für uns ein Problem. Vor allem den Speed zu matchen und vor allem, sage ich einmal, in unserer eigenen Zone, sage ich einmal, Salzburg in Griff zu bekommen, war dann auf Dauer natürlich schon ein Problem. Aufgrund auch ihrer läuferischen Fähigkeiten, auch aufgrund der Qualität, die sie hatten, war es definitiv schwierig für uns.
Salzburg gewinnt das 6. Spiel in Linz und wie sich das am Ende einer Playoff-Serie natürlich gebührt, Interview hier, Interview dort und Marc Brabant holt oder macht uns darauf aufmerksam, hey, ich glaube, wir sollten Phil Lucas zum Interview holen und ob er da einen siebten Sinn hatte oder für gewöhnlich gut informiert und vernetzt, dann vielleicht auch was schon erahnt hatte. Aber es gibt das Interview mit dir und er fragt dann irgendwann nach und dort wird dann halt auch für die Eishockey-Welt publik, das war's. Was einerseits spannend ist, dass die Entscheidung so lange feststand und wirklich niemand, zumindest von unserer Seite, damit gerechnet hatte. Und auf einmal war es dann draußen in der Welt. Phil Lucas, der ewige Phil, wenn man so will, ist nicht mehr. Wie gingst du damit?
Ja, ich hätte keinen angenehmeren Interviewpartner haben können. wie geht's mir damit? Natürlich war das ein emotionaler Moment, weil ich gewusst habe, dass das jetzt wirklich, dass meine letzten Minuten da jetzt oder meine letzten Sekunden am Eis vollbracht waren für diesen Club, in dieser Eishalle. Und es ist wirklich so, ich war seitdem, glaube ich, einmal am Eis. aber ja, das war ein emotionaler Moment. Und auf der einen Seite war ich sehr stolz auf mich selber. Ich war sehr stolz auf meine Leistung. In dieser letzten Saison noch. Ich habe mir einige Ziele gesetzt im November, als ich den Entschluss erfasst habe, dass ich meine Karriere beenden werde. Von den Zielen hat niemand was gewusst, außer ich und meine Frau. Das, jetzt kann ich es ja preisgeben. Das eine war, ich möchte im besten körperlichen Zustand meine Karriere beenden. Es soll nichts, es soll nicht der Grund sein, meine Karriere zu beenden, weil mein Körper nicht mehr kann. Das habe ich geschafft. Ich glaube, ich war körperlich in einer der besten Verfassungen jemals in meiner ganzen Karriere. Also age is just a number, Hashtag. Und mein zweites Ziel war, dass ich im November wirklich mit einer grottenschlechten minus 12 plus minus Statistik, sag ich mal, gestartet bin. Und mein schier unmögliches Ziel war es, auf die Null zu kommen. In der Position, in der ich war, kann man sich vorstellen, wie schwer das natürlich ist. Und ich habe es tatsächlich geschafft, glaube ich. Ich war am Zeitpunkt sogar auf minus 2 und bin dann leider im letzten Spiel gegen Salzburg auf minus 4, glaube ich, runtergerasselt. Aber ich lasse das einmal so stehen. Und das waren Ziele, die ich mir selber gesetzt habe. Das waren Zahlenziele, die für mich wichtig waren in dem Moment, um meine Karriere zu beenden. Weil ich da nochmal wirklich alles einstecken wollte und so auch in Erinnerung bleiben wollte. Und deswegen war ich auf der einen Seite stolz in diesem Moment, auch wenn ich es nicht ganz erreicht habe, dass ich gesagt habe, okay, wow, du hast da eigentlich einen guten Job gemacht, Phil. Ja. Und das war auch ein Teil meiner Wandlung, sage ich mal, dass ich angefangen habe, ein bisschen netter mit mir selber ins Gericht zu gehen. Und hin und wieder mal mir selber auch lernen, auf die Schulter zu klopfen. Und in dem Fall war das ganz wichtig für mich. Es war sehr wichtig für mich, dass meine Frau da war. Dementsprechend war das ein trauriger, ein stolzer und auch irgendwo ein schöner Moment.
Mit ein wenig Abstand zum Rücktritt und auch wie alles vonstatten gegangen ist. Wie happy bist du, dass es genau so verlaufen ist? Oder denkst du, im Nachhinein hättest du doch nur gemacht wie Kobe Bryant, der ein Jahr vor seinem Rücktritt angekündigt hat, es wird meine letzte Saison sein, damit er sich nochmal in jeder Halle abfeiern lassen konnte?
No thanks. Nein, danke. Brauche ich nicht. Glaube ich, hätte er keinen interessiert. Ja, ich bin happy, so wie es war, und ich bin happy, dass ich mit involviert war, also dass ich bestimmen habe können, dass meine Karriere zu Ende ist. Ich glaube, dass das für mich ganz wichtig ist für mein weiteres Leben. Ich bin da jetzt nicht irgendwie observiert worden oder ich bin da jetzt nicht, es ist einfach nichts mehr gegangen, sondern ich bin zu einem Entschluss gekommen, jetzt ziehen wir einen Schlussstrich. Und es ist okay für mich. Jetzt gilt es einfach, sage ich mal, das normale Leben zu tackeln. Und das ist eine ganz neue, andere Challenge. Und die ist spannender, als sie anders nicht sein könnte.
Was sind so im Nachhinein, und das liegt jetzt auch schon wieder ein paar Jahre zurück, Dinge, oder du denkst, die haben dir als Spieler die meiste Freude bereitet oder bereiten dir heute noch Freude?
Ja, das Schönste, wenn ich zurückblicke, ist die Freundschaften, die ich habe schließen können durch das Spiel, durch die Black Wings. Es sind nicht nur Freundschaften in Österreich, es sind auch Freundschaften international, es sind wirklich die Begegnungen, die ich gehabt habe mit wirklich guten Eishockeyspielern, aber großartigen Menschen, muss ich sagen. Das ist für mich, da schätze ich mich wirklich sehr, sehr glücklich. Wahrscheinlich vereinfacht es das, wenn man 18 Jahre lang in einem Plätzchen ist und die Leute waren dann immer wieder bei, dann steigen ein bisschen die Chancen, dass da hin und wieder mal ein guter Haxen dabei ist. Aber ich habe wirklich das Glück gehabt, mit tollen Menschen meinen Beruf ausüben zu können. Ich habe auch das Glück gehabt, mit meinem Bruder den Großteil meiner Laufbahn teilen zu können. von ihm lernen zu können und von, sage ich mal, er war immer irgendwie so ein bisschen, auch ein bisschen der Sheriff, der immer wieder da war. Er hat nichts sagen müssen, aber wenn er da war, dann habe ich gewusst, okay, wenn ich aus der Spur bin, fuck me, jetzt muss ich schau, dass ich wieder in die Spur komme. Und das war irgendwie so immer auch durch unsere Kindheit und so weiter. Und das finde ich cool, dass ich so viel Zeit habe mit meinem Bruder verbringen können in einem Mannschaftssport und dass wir beide da in Linz auch sesshaft geworden sind.
Bin mir ziemlich sicher, dass die folgende Geschichte dir auch Spaß bereiten wird. Ich hätte sie genauso gut vor einer Woche einsetzen können, gibt aber durchaus einen guten Grund, warum sie jetzt läuft. Wir hören rein bei Pat Leahy.
Philly and I played a lot together as teammates 7 years in Linz, and there was quite a bit of that time when we actually played on the same line, same power play, same penalty kill for a number of years. That you get to know a player inside and out when that happens. Obviously it helped that we were so close off the ice, but that bond on the ice, it made the game so much easier to have someone you can trust on the ice. You know where they need to be, do what they need to do. And that's one of the things I love most about Phil. Remember he was trying to pick my brain one time about blocking shots on the penalty kill. It was something that I used to do as a plugger in the NHL in the minors back home. He would always ask, how do you always get in the lane and block those shots? And I just remember telling him that the only way to block shots is to want to block shots. It's actually pretty easy if you want to do it. He started practicing it, working on it, and sure enough, he was a natural in no time. Just goes to show you, how he's always trying to get better, even when it was the gritty stuff that no one notices, fans don't really notice, and nobody really cares about that outside of the locker room. But Phil and I always had this thing that we did when somebody did something great and made you go, wow. We would look at each other and open our mouth really wide and give a look of awe and shock, kind of like, oh, my God, that just happened. I believe in German it's das ist gerade passiert. At least that's a loose translation. But, to this day, I always remember Phil and I doing this one rotation cycle on the power play in Alba. We'd been working on it in practice, and I told him, you come around the top of that circle, you just let it rip and shoot it. And sure enough, he did put it short side cheddar. It was a great shot. I remember looking right at him going in for the celebration hug with my mouth hanging wide open with that same look on my face. We started laughing so hard. The things I remember are just pretty funny over the years, but and it's funny, I actually saw that same look on his face when Phil let me know he was retiring. My wife and I ended up hopped on a plane, shot over to Austria just to surprise him at the end. And I remember when we came out and surprised him, his jaw had hit the floor. it was awesome.
So you da auch gedacht, das ist gerade passiert?
Da habe ich gar nichts gewusst. Also das war die Überraschung schlechthin. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass zu eigentlich fast eine Woche, nicht einmal eine Woche später, nachdem ich mein letztes Spiel gespielt habe, war ich eigentlich mehr erschöpft als alles andere und ich wollte eigentlich schon heimgehen von dem Event in der Eishalle und meine Frau hat mich nicht heimgehen lassen und da habe ich mir gedacht, okay, was hat sie jetzt? Und das, auf einmal steht Patton Kelsey da und das war eine Riesenüberraschung für mich. Ich habe mich so gefreut, dass die zwei umgekommen sind und das zeigt auch ein bisschen, was das für Menschen sind, die sind für 4 Tage umgekommen. Ich habe, glaube ich, damals sogar zu Servus TV kommen dürfen fürs erste Finale nach Salzburg und der Paddy hat mich begleitet dorthin und wir haben eigentlich einen ganzen Tag miteinander verbracht, haben gequatscht über alles Mögliche, weil wir uns so lange nicht gesehen haben, über die Zukunft, auch was ich jetzt weitermache und so weiter. Ich habe keine Ahnung. Und was er so tut. Es war einfach gut, ihn wieder mal zu sehen. Und er hat recht. Mein Mund war wide open. Es war übrigens so, dass schlussendlich dieses Ritual hat sich eingebürgert sogar fürs Warm-up, wo normale Shooting Drills sind. Und jedes Mal, wenn er eingenetzt hat im Warm-up, habe ich dieselbe Geste gemacht und umgekehrt. Also er hat einen Weg gefunden, wie er mich in meinem Approach zum Spiel, sage ich mal, total entspannt, und bin ich sehr dankbar.
Ich kann mich noch erinnern, wie Pat Leahy dann mit dir bei damals Finale Spiel 1 in Salzburg dann auch Sendungsgast war. Es war so das inoffizielle Recruiting von dir als potenzieller neuer Servus TV Eishockey-Experte. Aber wie und wann hast du erstmals Gedanken angestellt, wie die Karriere nach der Karriere aussehen könnte? Das ist ja etwas, mit dem ganz viele Eishockey-Profis, vor allem Langgediente, die das so quasi for granted nehmen, auch nächstes Jahr wieder Eishockey zu spielen, schwer schaffen, diese Transition. Wie ging es dir?
Ja, das war natürlich etwas, dem wollte ich ein bisschen Zeit geben, dem Ganzen. Klar war für mich, dadurch, dass seit meiner Knieverletzung habe ich mit Peter Zopf zusammengearbeitet und mit der Crew, und somit ist mir die Methode der APM sehr ans Herzen gewachsen, und das war etwas, wo ich was zu einer Vision für mich geworden ist nach der Karriere. Und Peter Zopf und seine Mitarbeiter, auch Robert Amann, die waren sowie meine kleinen Engelchen, die immer über mir geschwebt sind und auf mich aufpasst haben. Sobald ich Wehwehchen gehabt habe, bin ich zu denen gegangen und wir haben das wieder in den Griff bekommen. Also eigentlich waren das meine Ärzte, Physios und alles gemeinsam. Mir hat eigentlich sonst keiner mehr angegriffen. Ja. Und dementsprechend ist ein Interesse entstanden über die Jahre hinweg, und ich habe mir versucht, sage ich mal, immer mehr dieses Wissen auch anzueignen, habe verschiedenste Kurse auch besucht, um das Wissen zu erlangen, das einmal praktizieren zu können. Und das war auch irgendwo mein großes Ziel, nach dem Ende meiner Karriere dann diesen Weg auch anzustreben. Weil ich es auch mitbekommen habe, ich glaube, über den Fortlauf meiner Karriere war ich jemand, der oder ich bin einfach ein Mensch, der gerne gibt und der gerne Menschen hilft und auch der Mannschaft gern geholfen habe. Und ich habe es auch irgendwo verspürt, wie es war, wie mir geholfen wurde und was das mir ein tolles Gefühl sein muss, wenn man einem Menschen, sage ich mal, hilft, wenn er ein Problem mit seiner Gesundheit hat. Und das war irgendetwas, was mir sehr nahe gegangen ist und was mir eine Perspektive für die Zukunft gegeben hat und mir eine erste Idee auch gegeben hat, hey, was will ich vielleicht einmal mit meinem Leben später nach dem Eishockey einmal machen? Und somit war meine Ausrichtung in diese Richtung. Es ist nicht viel Zeit vergangen. Ich habe mich für die Schule auch angemeldet. Aber ich glaube, 3 Tage nach meinem offiziellen Karriereende war es so, dass Christian Pertaler, Manager Blackwings Linz, mich angesprochen hat, hey, wie schaut es aus, wie geht es weiter? Und habe ich gesagt, ja, ich habe keine Ahnung. Und irgendwo es ist ja dann von seiner Seite einmal das Kommen, dass sie mich eventuell als Athletiktrainer oder Off-Ice-Coach oder Strength and Conditioning Coach, nenne man es, wie es will, wie man will, anheuern wollen. Und habe ich gesagt, okay, hört sich interessant an, ist etwas, was mich definitiv interessiert, ist etwas, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe, auch über die Zeit meiner Trainerausbildung und über die letzten paar Jahre. Und was mich sehr interessieren würde. Und man soll einfach noch einmal miteinander reden in einer Woche. Dem war auch so. Ich habe dann eigentlich, sagen wir mal, meinen Anspruch gestellt, das ist das, was ich brauche. So und so könnte diese Vereinbarung für mich aussehen. Und das Ganze hat sich dann eigentlich relativ lang hinweggezogen, bis ich dann eigentlich die erste Absage bekommen habe von dem Verein, vom Club selbst. Also der Club, der eigentlich an mich herangetreten ist, weil sie meine Dienste in Anspruch nehmen wollten, hat mir dann auch eine Absage erteilt. Und das war natürlich dann einmal relativ schnell nach meinem Karriereende eigentlich ein bisschen konfus und ein relativ schnelle Batschen von einem Verein, für den man 18 Jahre lang gearbeitet hat. Ja.
Aber paradoxerweise bist du ja dann trotzdem zum Strength and Conditioning Coach geworden. Wie kam es dann dennoch dazu, trotz dieses Magenrubenschlags?
Ja, es kam dann dazu, also wenn ich so frei sein darf und ein bisschen die Geschichte weitererzählen werfe, eigentlich habe ich mir den ersten Sommer ganz anders vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, dass ich am Wasser stehe und die Mucken im Wasser schwimmt und ich eigentlich so viel Fisch wie ich schon lange nicht mehr. Und eigentlich einfach einmal als Karriereende genieße und so lange ein bisschen einmal, sage ich mal, die Zeit Revue passieren lasse und auch ein bisschen die Zeit mit meiner Familie genieße. Ganz war dem nicht so, weil wir relativ schnell einen Stress bekommen haben. Wir haben schlussendlich aus der Wohnung raus müssen und ich habe dann relativ schnell einen Stress bekommen, dadurch, dass die Blackwings an mich herangetreten sind und einen Job angeboten haben, den sie dann zurückgezogen haben. Und dann war es irgendwie so, dass ich in einem Radl drinnen war, ja, aber irgendwas muss ich ja arbeiten. Somit war ich auf Wohnungssuche und auf Jobsuche und das relativ schnell und war relativ wenig am Fischen, was ein bisschen bitter war. Wenn ich jetzt zurückschaue, dann würde ich es wahrscheinlich noch ein bisschen anders machen. Aber nichtsdestotrotz, ich war ready, dass ich einen Job bei der Linz AG annehme. Der war mir angeboten, auch mit Verfügbarkeit, dass ich in die Schule gehen kann, um sage ich mal, meine Tätigkeit ausüben zu können. Und war eigentlich bereit, mit September anzufangen. Dann war unser jährlicher Gang nach England zur Familie meiner Frau, wo wir auch den Großteil des Sommers, sage ich mal, verbracht haben. Und da bekam ich dann einen Anruf von Christian Berthaler, der auf die Art gesagt hat, ja, es kann sein, dass ich da eine Vereinbarung habe für die. Sage ich, okay, ich habe eigentlich fast schon, ich bin ready, dass ich anfange mit einem Job im September. Ja. Und ja, passt. Und hat mir dann den Kontakt weitergegeben und so bin ich dann eigentlich in Kontakt gekommen mit Konrad Linder, der ein sehr interessanter Mann ist, wie sich erwiesen hat in der nahen Vergangenheit, sage ich einmal so. Und habe mich mit Konrad Linder von der Firma Solvistas dann in Verbindung gesetzt und so war es dann wirklich, dass das in einer Art Sponsoring, sage ich einmal, so war, dass ich bei der Firma Solvistas angestellt war. Unter Konrad Linder, der dort Geschäftsführer ist unter anderem. Und ich so einen Einblick bekommen habe, auf der einen Seite in die Geschäftswelt. Es ist eine erfolgreiche IT-Firma hier in Linz. Auch in Wien tätig und auch in Hamburg. Und es war interessant für mich, sagen wir mal, einen Einblick zu kommen in die normale Geschäftswelt, wie es in einem modernen Betrieb auch abgeht und wie die das Gesagte auch leben. Und das war ein interessanter Input für mich. Und es ist mir auch dementsprechend, es ist mir erlaubt worden, sage ich mal, nebenbei die Tätigkeit bei den Blackwings ausüben zu können als Strength and Conditioning Coach, was eine sehr interessante Aufgabe für mich war. Viele neue Charaktere, mich zum ersten Mal im Coaching, auch wenn es vom Eis weg ist, sage ich mal, zu versuchen und sage ich mal, viel dazu zu lernen, vor allem in einem Bereich, der mich sehr, sehr viel interessiert. Habe mich dort sehr, sehr weiterentwickeln können. Und es war definitiv dann eine interessante Zeit in, in den zwei Jahren als Strength and Conditioning Coach bei den Black Wings und auch als mehr oder weniger fast Intern, sage ich einmal, bei Solvistas hier einmal die Möglichkeit zu bekommen, sage ich mal, ins Geschäftsleben einen Einblick zu bekommen und einen modernen Betrieb, wie der so auf eine Art funktionieren kann, wie es vielleicht auch ein Eishockey verein könnte.
Das ist relativ spannend, weil du eine über 20-jährige Profikarriere hattest und auf einmal gibt es so eine Art Büroalltag mit nicht der Eishalle als dein Office, sondern dem Office als dein Office. Wo sind die größten Unterschiede und wo hast du Gemeinsamkeiten geortet beziehungsweise Dinge in der Businesswelt, die der Eishockey-Welt im Allgemeinen und den Black Wings im Speziellen vielleicht gut tun würden?
Also generell die größte Umstellung ist Time Management. Zeitmanagement ist etwas, wovon wir Eishockeyspieler keine Ahnung haben, was die Privatwirtschaft angeht oder was das normale Betriebsleben angeht. Wir kennen nur unseren eigenen Ablauf und da war ich ein absoluter Meister darin. Da verstehe ich, okay, so viele Minuten habe ich noch, wie lange brauche ich noch, wann muss ich dort in der Halle sein, damit ich das Warm-up angehen muss, wie viel Zeit brauche ich vor dem Eistraining, wann muss ich dann dort sein und so weiter. Das Time-Management, was meinen Beruf angegangen ist, das habe ich dann gemeistert über die Jahre lang. Aber jetzt war ich ja gezwungen, meinen Tag ganz anders zu konstruieren oder zu einzuteilen und das hat mir am Anfang richtig Probleme beschert, sage ich einmal, weil da verbringt man irrsinnig viele Stunden und tut eigentlich und arbeitet einfach nicht produktiv, sondern verschwendet eigentlich seine eigene Zeit. Und das ist, das hat nur mit Zeiteinteilung zu tun. Ja? Und das war etwas, das war am Anfang sehr, 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 sehr schwierig. Ja? Auch das viele Sitzen ist für einen, der es gewohnt ist, so aktiv zu sein. Das war wirklich painful. Ja? Ich bin einer, ich bin ja nicht jemand, der aufgehört hat zum Eishockey spielen, weil ich satt gehabt habe zu trainieren oder mich selbst zu belasten. Nein, das ist eigentlich das, was mir Spaß gemacht hat. Ich bin ja einer, der gern trainiert und gern im Kraftraum ist. Ich bin ja auch gerne, der gerne schwitzt und der gerne aus der Puste draußen ist. Das ist das, was mir abgeht. Ja? Vielleicht nicht ganz so in diesem Ausmaß, aber in dieser Kontinuität, sage ich mal, in dieser Konstanz, dass man jeden Tag weiß, okay, jetzt macht man körperlich was. Ja? Das ist das, was mir abgeht.
Du bist jemand, der diese Organisation mehr als nur geprägt wird, gemeinsam mit deinem Bruder. Eure Namen, eure Nachnamen werden auf immer mit diesem Verein verbunden sein. Und nach eurem Rücktritt hat es dieser Verein geschafft, binnen weniger Jahre nicht nur euer Vermächtnis vielleicht nicht so zu ehren, wie das vielleicht anderswo der Fall wäre, sondern auch zu einem Verein zu werden, der nicht mehr mit positiven Schlagzeilen nach außen hin viel zu melden hat, wenn man so will. Es war im Sommer, im Frühjahr ein Chaos-Frühjahr, ein Chaos-Sommer in Linz. Es gab ein großes Zerwürfnis auf Vorstands- bzw. Manager-Ebene. War das für dich und das vielleicht zum Ende deiner Spielerzeit oder zu deiner Zeit als Strength and Conditioning Coach absehbar, dass es so kommen wird, so kommen muss?
Ja. Das ist eine klare Ansage, aber ja, es war es. Also ich denke, dass es so kommen musste, das kann ich nicht bestätigen. Aber dass es so kommen musste, das war nur eine Frage der Zeit, denke ich. ich glaube, über die Jahre lang hat man, wir haben es vorher, glaube ich, angesprochen, über die Jahre lang, und das ist meine Meinung, hat man in der Zielsetzung einfach nicht, hat man gespart. Man hat das Halbfinale zum Hauptziel gemacht. Es war viel wichtiger, sage ich mal, stetig von Jahr zu denken und um Sponsoren an Bord zu halten, anstatt, sage ich mal, eine Vereinsphilosophie und Vereinsidentität, sage ich mal, zu schaffen, an der anzuhalten und einen 3- bis 5-Jahresplan auch zu entwickeln. Somit bekommt man irgendwann einmal auch die Rechnung präsentiert. Ich glaube auch, dass zu viele Diskrepanzen hier waren, die über die auch immer wieder, sage ich einmal, Pflaster drüber pickt worden ist. Schlussendlich kommt es irgendwann einmal zum Überkochen und das ist dann auch in diesem Sommer passiert, zum Leide, sage ich einmal, des Linzer Eishockeys. Aber es ist unbedingt notwendig. Ich glaube, dass es unbedingt notwendig ist für das Linzer Eishockey, dass dies jetzt passiert. Das hört sich jetzt extrem dämlich an, aber es war ja eine Berg- und Talfahrt, nicht anders, dass es vielleicht, man kann das irgendwo vergleichen mit einem Aufabstieg des österreichischen Nationalteams. Da ist ja keine Konstanz irgendwo gewesen für über Jahre lang. Und so ist es auch irgendwo im Linzer Eishockey. Hier ein Trainer da, da ein Trainer da, dann 6 Jahre ein Trainer Rob Daum da, dann der entlassen und fängt man wieder komplett von Null an. Aber wo ist eigentlich der Verein, der für irgendetwas hier steht? Wo ist die Organisation, die dasteht für das? Nein, hey, du kommst nach Linz, wer auch immer du bist, Coach, Spieler, was auch immer, was deine Rolle auch immer ist, du kommst nach Linz und das ist Linz. Und da muss man sich die Frage stellen, was verkörpert Linz? Und ich weiß, ich stelle dir jetzt eine Frage und das ist komplett untypisch, aber ich stelle die Frage komplett in den ganzen Raum. Oder an alle da draußen, für was steht Linz? Steht Linz wirklich für das? Ja, wir wollen nur ins Halbfinale kommen? Muss das Ziel sein?
Ja, aktuell würden sie es wünschen.
Ja, na, aktuell würden sie sich wünschen, aber ich sage nur, wenn kann mir jemand diese Frage beantworten? Für was steht Linz? Für welche Spielkultur? Weil, schaut man sich Salzburg an.
Ganz böse Zungen würden jetzt behaupten, welches Linz? Aktuell kommst du zu den Steinbach Blackwings 1992.
Ja, wie auch immer die jetzt hassen, aber aber lass mich mal dort anknüpfen. Wenn man Salzburg anschaut, man sieht eine Spielkultur. Wenn man Klagenfurt anschaut, man sieht eine Spielkultur. Wenn man Graz 99ers sogar anschaut, man sieht eine Spielkultur. Wo Linz, der Trainer bringt die Spielkultur mit. Und die Trainerwechsel, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht wiederholen nach 7,5 Stunden. Und ich glaube, da sehe ich das Grundproblem. Linz muss mit den Möglichkeiten, die hier sind, und die sehe ich auch, hier muss eine Festung entstehen. Hier muss ein Profil entstehen. Hier muss eine Identität entstehen, die absolut von Kopf bis Fuß weiß genau, was sie will. Und dementsprechend wird rekrutiert, von Coach bis Spieler. Und solange das nicht passiert, wird das immer ein zusammengewürfelter Haufen bleiben und ein bisschen Roll-the-Dice-Games bleiben. Es ist so, wie wenn wir da ins Casino runtergehen und sagen, ja, wow, it's a good day. Einmal ist gut, einmal ist nicht gut. Aber man hat keine Kontrolle über das Ganze. Und man kann nicht alles kontrollieren im Sport. Aber man muss zumindest einmal einen Leitfaden haben. Und der fehlt. Der fehlt nicht seit gestern, der fehlt nicht seit letztem Jahr, sondern der fehlt seit Jahren schon. Und ich glaube, dort gilt es anzusetzen. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich diese 2 Jahre in der Solvistas verbringen habe können. Ich habe dort das, ich habe das dort gesehen, wie das gelebt wird. Und das hat mich beeindruckt. Das hat mich beeindruckt, wie man mit Mitarbeitern, die bei uns Spieler wären, wie man mit denen umgehen kann, wie man sie fördern kann, wie man aus denen das Beste rausholen kann. Ja, natürlich ist die Sportwelt eine andere. Ich bin ja kein Volltodel. Aber dieses Konzept gilt es zu übernehmen. Einen Plan zu haben, einen Plan zu erstellen, eine Vision zu haben über die nächsten 3 bis 5 Jahre, um entwickeln zu können, einen Prozess zu entwickeln. Und nicht zu sagen, jetzt ist August, April möchten wir im Halbfinale sein. Es ist 8 Monate.
Ist das, was du ansprichst, mit den handelnden Personen möglich? Nämlich auch da ist sehr viel Tafelsilber bzw. Porzellan zerbrochen worden.
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass die Grundphilosophie ist für mich, Philipp Lukas, das ist meine Meinung, ist nicht die richtige, um langfristig hier etwas aufbauen zu wollen. Keine Blume wird jemals wachsen, wenn man unten nicht anfängt zu gießen. Ich bin 2 Generationen hier in Linz. Wenn wir nicht anfangen, in Nachwuchs endlich zu investieren und zu gießen und anfangen, mehr Kinder zum Eishockey zu bringen, dann werden wir oben wir werden nichts schöpfen können. Wo ist dieses Denken? Ich sehe es nicht. Ich sehe meinen Bruder, der jetzt im Nachwuchs tätig ist seit 2 Jahren, der probiert sich zu zerreißen. Aber wo sind die letzten 18 Jahre, wo ich bei Black Wings war, 20 Jahre, wo versucht worden ist, langfristig einen Plan zu erstellen? Den sehe ich nicht. Den sehe ich nicht. Sind die Leute, die im Moment bei den 1992 Steinbach Black Wings Linz tätig sind, imstande das zu tun? Wenn sie wollen, ja, hundertprozentig. Ich glaube, jeder, wenn der das will, dann können sie das tun. Die Frage ist nur, wollen wir das wirklich?
Die Frage wird sich über kurz oder lang dann hoffentlich beantworten lassen. Möchte es an diesem Punkt dann auch dabei belassen, um mit dir noch ein ganz klein wenig auf das Gesamtkunstwerk namens deiner Karriere blicken. Und ich habe auch mit Bobby drüber gesprochen, der wahrscheinlich der ultimative Competitor ist. Und habe ihn gebeten, mal zu schätzen, wie viel Prozent seiner Partien, an denen er beteiligt war, er siegreich bestritten. Seine Schätzung war erstaunlich gut, erstaunlich knapp dran. Wenn ich dir jetzt sage, du hast in deiner Karriere 981 Spiele absolviert, wie viele in Prozent waren davon Siege?
Puh. Da werden wir bei über 50% sein, oder? Sagen wir mal 56.
Siehst du, wie immer verkaufst du dich unter Wert. 59,5 und du legst damit nur 1,6 Prozentpunkte hinter Bobby, was ein beachtlicher Wert ist. Beide Lukas-Brüder in ihren Karrieren mehr als jedes zweite Spiel gewonnen.
Good stuff, oder?
Gibt es eine Leistung, gibt es etwas, auf das du im Nachhinein, im Nachgang der Karriere stolz bist? Denn ein individueller Wert, eine individuelle Zahl, so wie du zum Beispiel in der allerletzten Saison versucht hast, vom so miserablen Plus-Minus-Wert dann noch auf eine ausgeglichene Bilanz zu kommen?
Es gibt kleine Flashes, muss ich ehrlich sagen, aber grundsätzlich es ist leider so, dass ich Sachen, auf die ich stolz sein sollte, relativ schnell aus meinem Gedächtnis dann lösche und nicht mehr so, nicht gelernt habe zu genießen. Aber wenn du mich so fragst, ich glaube, wir haben anfangs über das gesprochen, in unserer Meistertitelserie gegen Villach 2003, als ich 2 Tore erzielt habe, natürlich war ich stolz auf das. Das war ein cooler Tag für mich, wo ich auch gesagt habe, jetzt habe ich das einmal, meinen Einsatz auch einmal in Produktivität, sage ich mal, umwandeln können. Natürlich war ich sehr stolz, wie ich die Trophäe hochheben habe können, zu Hause vor den Fans. 2012 vor dem eigenen Publikum, das war ein besonderes Gefühl. Das war sicher was, wenn ich auf diese Bilder zurückschaue, dann macht mir das sehr, 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 sehr stolz, auf jeden Fall. Und natürlich, wie ich abtreten bin, es hat Ziele gegeben, die ich dir jetzt erst preisgeben habe, aber die waren für mich, das war ganz sehr, 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 sehr wichtig für mich. Die waren sehr hochgestapelt und das war mir von Anfang an klar, dass ich das eventuell vielleicht nicht erreichen würde, aber das eine habe ich erreicht, weil ich extrem fit war und mit jedem eigentlich mithalten hätte können, egal mit wem, und das andere war knapp verfehlt, aber das waren für mich so kleine Achievements, die für mich sehr, sehr wichtig waren.
Du bist nach deiner Spielerkarriere in Richtung auch Strength and Conditioning gegangen. Du hast eine Unternehmerprüfung absolviert mit Auszeichnung. Du hast das U20-Nationalteam als Co-Trainer in die A-Gruppe gebracht und hast angefangen, das Spiel nicht nur noch besser zu verstehen, sondern auch einer breiteren Masse zu erklären. Nicht nur, aber auch deswegen hören wir rein, und es soll die letzte Meldung in diesem Podcast sein, All-Time Great Greg Horst.
Philipp, letzte Ochsenjahr hat er gespielt für Linz. Das ist unglaublich, dass ein Spieler so lang spielt. All-around player, hat viel Stolz genommen in seiner Defensivarbeit. So wirklich ein 200-Foot-Player. Offensiv hat er auch gute Möglichkeiten und oft seine Punkte gemacht hat. Aber er war wirklich ein All-arounder. Charakter Nummer 1, Kapitän, bedeutet viel in der Profimannschaft. Und er war noch 2 Jahre als Conditioning Coach in Linz, was sehr, sehr gut war. Ich glaube, heuer nichts mehr. Aber jetzt, er hat auch international gespielt, was ich auf die Top-Level, ich glaube, 48 Spiele international. So du siehst, wie wertvoll ein Spieler er war. Er ist sehr humble, nicht überheblich. Er hat für Puls 24 in Anfang September, ich war auch dabei, ein paar Stunden geredet über die Eishockey Breakouts und etc. und Powerplay. Das war für alle, was eigentlich neu im Eishockey-Geschäft waren. Und er war sehr gut, hat gut Humor gehabt, hat es wirklich gut erklärt. Das war wirklich viel Spaß bei ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt arbeitet er U20-Nationalteam Co-Trainer, ich glaube international auch, mit dem Nationalteam. So das ist ein großer, großer Gewinn für die junge Spieler. Eine super Karriere, super Charakter. Es ist auch ein großer Verlust für den Linzer Verein, dass er nicht mehr dabei ist in ihrer Organisation. Aber ich wünsche Philipp alles Glück, viel Glück mit seiner neuen Aufgabe in U20 Nationalteam und Nationalteam. Und eventuell, ich glaube, dass er kann ein ganz guter Trainer sein. So, wir werden seine Karriere weiterfolgen. Und hey, Good job, guys. Lucas Brothers, super career. Great job, guys.
Trainer, Strength and Conditioning, Akupunktur, Unternehmer, ITler, Workshopleiter, a man of many talents, aber wenn du für dich das entwerfen müsstest, was dem Linzer Eishockey fehlt, einen 3- oder einen 5-Jahresplan, wie sieht der aus? Wo führt der hin?
Ja, ich glaube, man muss einmal in den Strukturen anfangen des Vereins. Das Grunddenken muss sich ändern. Man muss die Aufgabenverteilung, die Stellenbeschreibungen innerhalb des Vereins, sage ich einmal, nicht ändern, aber so einmal klar verifizieren. Man muss die Zielvorgabe, sage ich einmal, klar definieren und dann dem Ganzen einmal Zeit geben. Ich glaube, die Möglichkeiten in Linz sind gegeben. Dann könnte das Ganze seinen Lauf nehmen. Gut Ding braucht Weile. Wie man es bei mir gesehen hat, ich glaube, jeder Tiefschlag bringt was Positives mit sich. Ich glaube, Linz ist im Eishockey an einem Tiefpunkt angelangt, auch wenn ich glaube, dass es noch nicht ganz der Tiefpunkt ist. Und aus einem Tiefschlag oder aus einem Tief kommt meistens auch was Gutes heraus und deswegen bin ich guter Dinge, wie sich mit der Zeit, wie lange das auch immer dauern wird, ganz wichtig ist nur, dass Eishockey in Linz nicht so sehr verletzt wird, dass es komplett ausstirbt. Und dann bin ich guter Dinge, dass es wieder seinen Aufschwung bekommen wird, in die richtigen Hände geraten wird und auch dann wieder attraktives, gutes Eishockey, erfolgreiches Eishockey in Linz gespielt werden wird.
Jetzt haben wir so viele Stunden miteinander gesprochen und teilweise finden meine Fragen immer noch nicht die richtige Antwort. Das war nämlich mehr auf dich und deine Talente gemünzt. Wenn du für dich einen 3- oder 5-Jahresplan entwickeln müsstest, wo stehst du in 3 Jahren und was wirst du machen?
Wo stehe ich in 3 Jahren? Das ist eine gute Frage, Martin. Die ist nach wie vor schwer für mich zu beantworten. Ich habe die letzte Zeit sehr viel genützt, um zu lernen, um Prüfungen abzulegen und um mich weiterzuentwickeln. Und schlussendlich bin ich bereit, jetzt das Gelernte auch anzuwenden. Und ich glaube auch, dass das notwendig ist, dass ich endlich Akupunkturmassage an den Mann bringe oder an die Frau bringe. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass ich anfange, zu coachen, vielleicht nicht Strength and Conditioning, aber die alle anderen Eigenschaften, die ich mir angeeignet habe, nicht nur in Sportvereinen, aber auch im Personal Training zum Beispiel. Es ist auch notwendig, dass ich vielleicht in Linz anfange, Kinder mein Wissen weiterzugeben im Eishockey und somit hoffe ich, dass ich in Zukunft verschiedenste Tätigkeiten eventuell breiter aufgestellt mein Leben gestalten kann und dass nebenbei natürlich auch genug Zeit auch noch für die Familie bleibt. Mal schauen, ob wir das alles unter den Hut bringen. Aber jetzt lass uns einmal, wir haben ja schon eine WM gespielt, oder? Ja. Schauen wir mal, was die Zeit bringt.
Ich persönlich bin sehr gespannt. Bin mir sicher, dass tausende Eishockey-Fans, deren Stadionerlebnisse du nicht nur in Linz, sondern in Österreich maßgeblich mit beeinflusst hast, ebenso gespannt sind, wo die Reise hingeht, hoffen in jedem Fall, dass du in irgendeiner Art und Weise dem heimischen Hockey auch erhalten bleibst und möchte mir an der Stelle schlicht und ergreifend nur für die vielen, vielen Stunden Zeit bedanken, die du dir genommen hast, um so tiefe intime und auch ehrliche Einblicke in das Leben und Wirken des Philipp Lukas zu geben.
Ja, ich kann mich nur zurückbedanken, Martin. Die Ehre war auf meiner Seite. Du weißt, ich bin ein großer Fan deines Podcasts.
Und ja, dafür bist du jetzt auch fürstlich entlohnt worden.
Der Einzige, den ich mir nicht anhören werde, ist der von mir selber, weil ich meine eigene Stimme nicht hören kann. Aber ich möchte mich bedanken für die Einladung und es hat irrsinnig viel Spaß gemacht und ich finde es super, was du für das österreichische Eishockey machst und wünsche dir alles Gute weiterhin.
Hockey O'Clock mit Matte Pfanner wurde präsentiert von Ring Sports. Ring Sports. Feel the Sport.